Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der MBN 100 Werkzeugkiste. In diesem Video möchte ich euch heute zeigen, wie wir die Lenkung und dann die Umlenkhebel auswechseln.
Ja, willkommen zu Liedkultur. Folge 74. Ich sitze hier mit Christian. Hallo Christian.
Hallo Maha.
Ja, und Christian ist ein alter Bekannter. Was hast du schon alles hier gemacht? Ich habe so ein bisschen fast den Überblick verloren. Also du warst bei einer meiner erfolgreichsten Folgen dabei als Gast. Das war die Folge über Dating-Plattformen.
Ah ja, Online-Dating, genau.
Online-Dating, genau. Und dann hast du auch was Erfolgreiches gemacht über Autoschrauberei.
Genau.
Und Afrika-Reisen?
Ja, das war, glaube ich, also hat man nicht sogar zwei über Afrika-Reisen?
Wir haben, glaube ich, zwei über Afrika-Reisen gemacht, genau.
Ja, ja, genau.
Eine mit
Illmann damals, das war die
Illmann
erste.
Illmann dabei, genau. Und dann nochmal eine.
Und dann nochmal eine über die späteren, weiteren Reisen.
Genau, also wir haben zweimal Afrika-Reisen, wir haben Autoschrauberei, wir haben Dating und jetzt kommt was ganz Ungewöhnliches. Womit ich gar nicht gerechnet hätte bis zu einem gewissen Punkt. Also ich wusste ja dann von deinen Aktivitäten, nämlich wir machen was über, ja, Influencing. Ja, und man glaubt es gar nicht. Christian ist Influencer.
Ja, ich würde es jetzt mal nicht so beschreiben selber. Ich meine, es fällt wahrscheinlich unter diesen...
Fragen wir mal, wie viel Downloads hast du so im Schnitt für deine YouTube-Videos?
Ja, okay. Views, es sind gar nicht mal so viele. Also mal so als kleiner Grundlage. Meine aktuelle Marke, so als Ziel, die ich mir immer setze, ist, wenn ich innerhalb der ersten 24 Stunden auf 100 Zuschauer komme. Aktuell.
Mhm.
Also meine Videos sind nicht gerade aktuell sehr erfolgreich. Einige laufen zwar sehr gut, die bekommen dann auch nach einigen Wochen oder Monaten vielleicht auch mal auf die 1000 Views.
Ah, sieh an. Ja. Da bist du schon unter den Top-Influencern, denn der typische Influencer, habe ich mal irgendwo gehört, hat 300 Follower.
Ja. Na okay, da bin ich jetzt vielleicht sogar schon drüber. Mein Kanal hat ja mittlerweile aktuell 1177 Abonnementen.
Ja.
Ja, damit habe ich diese magische 1000er Abo-Grenze, die ja YouTube einstellt,
ja, das ist richtig,
überschritten. Können wir auch nochmal gleich zum Sprechen drauf kommen, warum das diese Grenze magisch ist in der YouTube-Welt.
Mhm.
Und ja.
Ja, sehr schön. Ja, also du bist schon, also nicht so ganz versteckt, denn wie gesagt, scherzhaft sagt man immer 300 und dann ist man Influencer.
Aha.
Das ist auch nicht so einfach, diese Follower zu bekommen.
Nee, das ist tatsächlich ein ziemlich harter und steiniger Weg, der auch mit sehr vielen Enttäuschungen verbunden ist.
Mhm. Ja, ja. Also ich mache ja ab und zu so politische Bildung mit dem Portal peira.org oder peira.org, genau genommen, also peira.org. Und da konnten wir lange Zeit nicht YouTube nutzen, was wir als zusätzlichen Kanal eben auch nutzen wollten, weil wir eben da nur ganz wenig Follower haben. Also ich denke mal so 300. Also das ist halt zu wenig. Und es hat sich ja etwas verbessert, weil wir dann Livestream machen konnten. Also es ging vor allen Dingen um das Livestream machen. Und das geht eben erst ab 1000 oder ging erst ab 1000 Follower und dann kam Corona und dann hat YouTube das gelockert und dann konnte jeder Livestreams machen.
Ja.
Und dann haben wir das natürlich auch gemacht. Mussten wir ja auch, weil man viel andere Sachen nicht machen kann. Obwohl wir immer schon, also unsere Veranstaltungen ins Netz gestellt haben, aber eben nicht als Livestream. Und die Sache mit dem Livestream kam dann eben erst, als wir es konnten und wir hatten halt nicht genug Follower. Also auf YouTube, also ich denke, also das, was runtergeladen wird über die Webseite, ist schon eine Menge. Also die, das hat schon eine gewisse Wirkung für so einen alternativen Informationskanal. Aber eben diese YouTube-Zahlen, die hatten wir halt nicht. Und Ja, jetzt sag doch noch so ein bisschen, warum die Zahl 1000 magisch ist.
Ja, wir können ganz kurz dazu kommen. Also ab 1000 Abos kann man sich für das YouTube-Partner-Programm bewerben.
Mhm.
Was YouTube eigentlich auch, wenn man im YouTube-Studium reinguckt, einem auch unter dem Punkt Monetarisierung anbietet.
Mhm.
Also aus YouTube-Sicht geht es darum, dass du deinen Kanal halt mit ab 1000 Abos hast du die Möglichkeit, ab 1000 Abos hast du die Möglichkeit, deinen Kanal monetarisieren zu lassen. Sprich, du bewerbst dich bei YouTube, dein Kanal wird freigeschalten und dann kannst du Werbung schalten und damit Geld verdienen.
Mhm.
Ab diesem Moment verdient natürlich YouTube an deinem Kanal Geld.
Mhm.
Das ist natürlich für YouTube sehr interessant, weil das ist denen ihre Einnahmequelle, mit dem sie das Ganze finanzieren. Und dadurch bekommst du auch noch zusätzliche Möglichkeiten, mit deinen Zuschauern zu interagieren.
Mhm.
Wie gesagt, dieses Streaming, was jetzt mit Mobilgeräten auch erst ab 1000 Abos funktioniert.
Mhm.
Also mit dem Rechner geht es schon früher jetzt mittlerweile.
Mhm.
Mit dem Handy erst ab 1000. Du kannst solche Community-Nachrichten, die dann auf der Startseite der User erscheinen, schicken und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und natürlich der große Vorteil, dadurch, dass deine Videos, sofern man die Werbung freischaltet, muss man ja nicht, dadurch, dass YouTube damit Geld verdient, ist natürlich die Motivation für YouTube höher, deine Videos zu bewerben, also auf der Start, also bei anderen Nutzern zu bewerben. Weil drunter bist du nur ein Kostenfaktor und ab diesem Punkt bringst du ja theoretisch Geld ein und deshalb werden dann auch deine Zuschauerzahlen besser. Das heißt, du wirst einem breiteren Publikum vorgestellt.
Ah ja.
Und von daher ist es halt einfach so dieser magische Punkt, den man versucht zu erreichen.
Mhm. Also jetzt, wo du das erreicht hast, machst du denn da mit bei dem Partnerprogramm?
Ich habe mich angemeldet. Ich wurde jetzt aber kurzzeitig aufgrund einiger Videos, die ich auf dem Kanal noch hatte, die jetzt gelöscht sind, wieder quasi gesperrt. Bin aber ab August wieder dabei.
Warum hattest du da?
Ich hatte noch aus früheren Zeiten Kopien von Dokumentationen, die ich für Bekannte von mir quasi auf dem Kanal gestellt hatte.
Mhm.
Ging damals um eine ZDF-Dokumentation über die Dustin Diesel Rally, über die wir ja schon gesprochen haben.
Darüber haben wir gesprochen.
Die hatte ich, da sie sonst nirgendwo mehr aufrufbar war, weil wir unsere tollen Mediatheken ja nichts länger anbieten dürfen, hatte ich diese angeboten und dann noch ein anderes Video aus dem polnischen Fernsehen über die Produktion des Fiat 126.
Mhm.
Und ich schätze, eines dieser Videos hat irgendwo eine kleine Alarmglocke geleuchtet und ich hatte dann eines Morgens die Meldung bei mir auf dem Kanal, oh, du verwendest Inhalte von anderen Nutzern.
Aha.
Du darfst leider nicht mehr hier bei uns im Partnerprogramm da sein, bis das geklärt wurde.
Verstehe.
Darum habe ich jetzt kurzerhand diese Videos gelöscht bei mir, dass ich jetzt nur noch meine eigenen produzierten Sachen habe.
Ja.
Was mir auch persönlich besser gefällt.
Ja, das ist klar. Auf so einem eigenen Kanal will man seine Sachen eigentlich
haben. Ja, genau.
Ne?
Und Und jetzt bin ich hoffentlich ab August dann wieder mit drinnen.
Mhm.
Um halt einfach diese Möglichkeiten zu nutzen, einem größeren Zuschauerfeld vorgestellt zu werden.
Ja.
Weil ich merke jetzt gerade die letzten 1-2 Wochen, seit ich da raus bin, enorm, wie einfach die Zahlen im Keller sind.
Mhm. Ja, klar. Natürlich. Ja.
Ja.
Ja, da sieht man, wie das funktioniert. Da muss man eben dabei bleiben. Genau. Ja. Ah, das ist schon ganz, ganz interessant, dieses System. Nochmal kurz zur Information. Wir sitzen hier im Backspace, im Bamberger Hackerspace, der eigentlich, glaube ich, noch geschlossen ist, Corona-bedingt.
Ja.
Also sehr eingeschränkter Betrieb. Und wir haben uns das heute hier so ein bisschen reserviert, damit wir hier podcasten können, was man ja von woanders auch machen kann. Ich habe ja ein mobiles Equipment, aber wir machen auch gleich einen Stream.
Ja.
Und das wird wahrscheinlich auch erhalten bleiben, ne?
Ja, der Stream wird auf jeden Fall abrufbar sein.
Mhm.
Wir hatten jetzt leider am Anfang des Streams Probleme mit der Technik.
Ja, das
konnten
ist halt
jetzt
so.
Unser Tonsignal nicht ins Handy, mit dem wir streamen, einführen. Mhm. Hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, wie es sollte. Ja. Aber ich werde auf jeden Fall später dann den sauberen, nachbearbeiteten Audio-Stream zusammen mit dem Bildmaterial hochladen, dass das auch bei mir auf dem YouTube-Kanal abrufbar ist.
Dann müssen wir gucken, dass wir das gesynkt kriegen, denn dann ist das möglicherweise...
Das ist heutzutage ja kein Problem mehr, das macht die Software automatisch.
Ah, dann bin ich gespannt.
Ja, das
wusste ich noch nicht. Ich fand das immer früher schwierig. Aber wenn du sagst, das macht die Software automatisch, dann ist ja kein Problem.
So produziere ich mittlerweile meine ganzen Videos. Ich nehme Ton und Video getrennt auf und füge das Ganze erst am Ende in der Software wieder zusammen.
Ah ja, ja, über das, wie du das machst, wollen wir ja später noch sprechen. Ich wollte, ich hatte mir gedacht, so als Programm, dass wir erstmal so ein paar allgemeine Sachen klären, das wir ja jetzt machen, eben auch, wo wir sind und so. Und dann wollte ich auf deine Inhalte, die du anbietest, eingehen. Ja. Und am Ende dann, oder da als dritter Teil, drittes Kapitel, ich hoffe, dass ich dann auch ein paar Kapitelmarken hinbekomme, als drittes dann die technischen Fragen. Ich denke, das ist eine ganz gute Sache. Ne? Dann haben wir so ein bisschen einen Spannungsbogen. Und diejenigen, die sich für technische Fragen nicht interessieren, können dann abschalten. Oder die, die sich nur für technische Fragen interessieren, können die Inhalte überspringen. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Und noch sind wir so ein bisschen beim Allgemeinen. Aber eigentlich, jetzt haben wir auch gesagt, wo wir sind, im Bamberger Hackerspace oder Hackspace, genannt Backspace. Ich war lange nicht mehr hier, eben auch Corona-bedingt. Und es steht viel rum, so. Das ist ein bisschen unordentlicher, als ich es in Erinnerung habe. Aber eigentlich ganz schön. Ja, und wie gesagt, man kann uns jetzt eben auch zugucken, obwohl das natürlich nicht so schön ist, weil wir hier natürlich mit Kopfhörern sitzen und so. Da muss man noch ein bisschen anders am Equipment arbeiten, aber da kommen wir dann auch noch drauf, unter Technik. So. Jetzt können wir auf die Inhalte kommen. dann sag mal, was sind denn deine Inhalte, bei denen du als Influencer tätig bist?
Also meine aktuell beliebtesten Inhalte, die ich auf meinem Kanal habe, wo auch ein großer meiner Videos drüber sind eigentlich Schrauber-Videos über den MB100. Mhm. Dem haben wir schon in dem Autoschrauberei-Podcast ja schon einiges drüber gesprochen. Ich bin ja in der MB100-Szene doch mittlerweile relativ bekannt als Technikansprechpartner und bin in dem MB100-Forum, mit dem wir auch damals gesprochen haben, sehr bekannt. Und da ich natürlich bei mir in der Werkstatt sehr viel an meinen eigenen MB100s und anderen schraube, bietet sich's an, diese Reparaturen, die ich dort durchführe, teilweise mitzufilmen. Und dann als Video für andere wieder zur Verfügung zu stellen. Und da sind auch die Rückmeldungen sehr positiv durchgehend.
Ja, das ist auch sehr interessant. Das muss man mal sagen. Also ich habe mir auch einiges angesehen und ich fand eine Sache sehr schön, wie du da so einen Luftfilter reparierst. Und das ist total faszinierend. Und zwar hat das so eine eigentümliche Spannung, nämlich also man denkt ja, wenn der das Video macht, wird das auch schaffen am Ende. Also von daher ist nicht die Spannung, ob er es schafft, nur die Frage ist, wie er es schafft. Und das ist dann schon wirklich erstaunlich. Und du machst das sehr schön, weil du zwischendurch dann auch so ein bisschen Zeitraffer machst und so. Also das ist insgesamt hat das einen gewissen Witz. Und ich denke, das trifft natürlich eine Community und auch eine, die Videos braucht. Denn wenn du sowas im Podcast erklären würdest, könnte man es nicht sehen. Also man muss ja sehen, was du da machst, damit man es eventuell nachmachen kann, wenn man ähnliche Probleme hat.
Ne? Ja, ich meine, wir haben auch sehr viele von unseren Reparaturanleitungen ja in unserer Werkzeugkiste im Forum stehen und natürlich wird auch im Forum natürlich sehr viele Fragen beantwortet, aber für viele ist es natürlich erst dann richtig verständlich, wenn man mal sieht, wie funktioniert das. Zum Beispiel solche Wartungsarbeiten wie das Ventile einstellen. Das ist ein Video, wo ich auch immer wieder mal zum Beispiel über Instagram dann aus aller Welt die Rückmeldung bekomme. Oh, cool, danke, dass du dieses Video gemacht hast. Damit war es kein Problem für mich, das selber zu machen.
Ja.
Und das ist da finde ich ja auch einfach diesen großen Vorteil an YouTube-Videos, also an sich an Video, an diesem Format allgemein, muss es ja nicht nur auf YouTube sein, dass man halt einfach sich das Ganze in Ruhe anschauen kann, nebenbei mitlaufen kann, wiederholen kann und man kann etwas erklärt bekommen und sehen und das ist, ich finde, also ich habe das selber schon oft für viele Sachen genutzt.
Ja.
Und das natürlich damit dann wieder das, was ich weiß, an andere weitergeben zu können.
Ja. Also das ist halt der Bereich, würde ich sagen, do it yourself. Ne? Das
ja.
ist halt, und da ist halt Videos sind halt wirklich immer gut.
Und das ist ja auch, also ein großer Teil der YouTube-Kanäle, die ich so schaue, leben auch teilweise damit, solche Videos zu zeigen.
Ja.
Und ja, gut, ein anderer Teil von meinen Inhalten ist auch technische Sachen aktuell. Ich hatte jetzt zum Beispiel vor kurzem ein Video, wie ich ein Gartengerät, eine Doppelgrabegabel selbst baue.
Mhm.
Oder vor längerem hatte ich ein Video, das habe ich auch hier im Hackerspace aufgenommen, wie ich für einen Plattenspieler zusammen mit unserem Lasercutter einen Deckel herstelle.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Ja.
Ja gut, das ist natürlich auch do-it-yourself.
Ja, ist eigentlich sehr eigentlich aktuell alles do-it-yourself.
Das ist aber ein bisschen anderer Aspekt, weil es jetzt nicht um die Autoschrauberei geht, sondern um so allgemeine Sachen, die man selber machen kann. Fand ich auch interessant. Hat mich übrigens dazu inspiriert, einen solchen Plattenspieler zu kaufen.
Echt?
Ja. Nee, ich habe noch so viele Platten zu Hause. Das hab ich, die habe ich von meinem Vater geerbt. Und also Schallplatten, die habe ich da immer da rumstehen gehabt und dann habe ich gedacht, Mensch, irgendwann muss ich mal einen Plattenspieler kaufen. Und dann sah ich das, was du da hattest, also deine Bastelanleitung, das ist ja auch eine Verbesserung mit Deckel und so. Und dann habe ich gedacht, na, ich guck mal, es gibt vielleicht irgendwo auch so einen günstigen Plattenspieler mit Deckel. Also ich hatte überlegt, so einen Koffer, den man halt einfach in den Schrank stellen kann, weil ich den Plattenspieler halt vielleicht einmal im Jahr brauche oder so, oder überhaupt nicht brauche, aber wenn man mal Lust hat, mal so durch die alten Platten durchzustöbern, dann ist es ganz gut, den zu haben, damit man nicht die Platten hat, die man nicht hören kann. Und dann habe ich mir gedacht, muss ich auch ganz billigen, und habe ich wirklich für ganz kleines Geld einen, wie sich herausgestellt hat, doch sehr schönen Plattenspieler zu kaufen, also einen ähnlichen wie du hast.
Ja.
Also so ein China-Produkt mit so einem stylischen Koffer. Ja, und bin jetzt sehr zufrieden. Also da hast du mich zwar nicht zum Do-It-Yourself veranlasst, aber immerhin zum Kauf eines solchen Plattenspielers.
Ja,
also interessant auf jeden Fall. Ja. Also das mit dem Plattenspieler ist auch interessant. Für mich jetzt weniger die Geschichte mit dem Deckel, denn ich habe einfach einen mit Deckel gekauft, sondern du hast dann noch so ein paar andere Modifikationen vorgenommen, ne?
Ja.
Damit man besser einstellen, besser regeln kann.
Ich hatte zum Beispiel das Gewicht noch um eine Einstellschraube erweitert.
Mhm.
Das war eigentlich noch die andere große Modifikation, die ich daran gemacht habe.
Ja gut, aber das fand ich zum Beispiel viel nützlicher und inspirierender als der Deckel. Ich denke, den kauft man doch mit Deckel.
Ja, den gab es leider tatsächlich nicht mit Deckel und ich wollte genau dieses Modell, welche den Ton haben.
Mhm.
Und
ja.
Hat sich halt so ergeben. Und außerdem hatte ich nur was Schönes zum Basteln. So, es war ja ein Weihnachtsgeschenk für meine Eltern.
Ja.
Da ist natürlich immer schön, wenn noch was Selbstgemachtes mit dabei ist oder es an sich was ist.
Ja.
Aber so zu meinen Inhalten, was ich ja mein Name von meinem Kanal ist ja The Journey Ahead, was es ja eigentlich jetzt nicht gerade ein Name ist, der sehr technisch ist, was aber eigentlich auf die Ursprungsplanung für meinen Kanal zurückgeht. Also man muss kurz mal sagen, auf YouTube bin ich ja schon, lade ich ja schon seit 2010 Videos hoch, einfach immer, was ich gerade so hatte. Und richtig angefangen habe ich ja jetzt erst 2020 im Januar.
Mhm.
Und der Plan für meinen Kanal war ursprünglich, einen Reisekanal zu machen, über meine Afrika-Reise.
So sieht das auch aus. Man sieht das ja auch, du hast ja auch so ein, ich weiß nicht, das habe ich der Abspann, dass der Vorspann ist, weiß ich jetzt nicht.
Der Abspann mit dem, mit dem kleinen Autochen und der Afrika-Karte. Ja,
genau. Da fragt man sich da manchmal, wo bitte ist jetzt der Zusammenhang?
Ja.
Aber wenn der Kanal heißt The Journey Ahead, das heißt doch die Reise, die vor einem liegt, dann bedeutet das doch, Also da gibt es natürlich zwei Fragen. Das erste ist, es scheint ja doch auch um Reisevorbereitungen zu gehen. Und die zweite Frage ist, wenn du schon einen englischen Titel hast, willst du dann auch Inhalte auf Englisch machen?
Mein ursprünglicher Plan war tatsächlich, hauptsächlich die Inhalte auf Englisch zu präsentieren.
Mhm.
Hatte ich auch in den ersten ein, zwei Videos probiert.
Mhm.
Hab dann aber leider relativ erstmal festgestellt, dass mir da ein bisschen im Sprechen die Selbstsicherheit fehlt.
Mhm.
Fehlt. Und einfach auch ich in dem Moment die Zuschauer nicht hatte. Dadurch, dass ich ja dann sehr schnell, weil wir wissen ja alle, was Anfang 2020 passiert ist.
Ja.
Dass Reisen jetzt leider seit eineinhalb Jahren quasi ja nicht mehr möglich waren. Mhm. Und ich jetzt ja deshalb als Hauptprogramm auf diese technischen Sachen übergestiegen bin.
Mhm.
Und da ist einfach meine Hauptzuschauerzahl ist im deutschsprachigen Raum.
Mhm. Ja.
Und
ja, klar.
Und für die ist es natürlich jetzt einfacher, wenn ich die Videos auf Deutsch produziere.
Natürlich. Ich meine, das ist ja der Punkt. Wenn man es auf Englisch macht, erreicht man vielleicht Leute in anderen Ländern, aber man vergibt sich natürlich auch was, nämlich das deutsche Publikum ein bisschen. Ja. Und ich denke gerade, die Autoschrauber wollen natürlich dann auch Anleitung auf Deutsch haben, wenn sie in Deutschland sind.
Und vor allem war auch für mich einfacher, meine Videos natürlich jetzt in den Communities, in denen ich bereits bin, zu bewerben, was ja auch so ein Punkt ist.
Ja.
Den man bedenken sollte, wenn man so einen YouTube-Kanal machen will, dass nur wenn man ein Video hochlädt, wird es ja noch nicht gefunden.
Mhm.
Also es wird zwar über die Suche gefunden, aber sehr, sehr wenig.
Mhm.
Auf der Startseite bei YouTube wird es sowieso nicht vorgeschlagen.
Mhm.
Man muss natürlich sich erstmal selber um Werbung kümmern. Und das macht man natürlich in den Communities, wo man bereits ist, bei in Foren, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook, falls man da ist oder wo man oder sonst wo man halt einfach im Internet unterwegs ist und wo die Interessensgruppen sich treffen.
Ja, klar. Also wenn man halt Influencer werden will, braucht man erstmal irgendwie so ein Thema und man braucht die Community, in der man das Thema dann auch loswerden kann. Und das ist schon wichtig für den Start, denn einfach so ins Blaue hinein, findet einen keiner.
Nee, genau. Das ist gerade die YouTube-Suche ist jetzt nicht gerade die beste Suche.
Mhm.
Die zeigt einem auch nur das, was sie einem zeigen will.
Mhm.
Natürlich macht ja wieder YouTube die Präferenzen, an welchem Video verdient YouTube Geld.
Ja, ja.
Die werden natürlich weiter oben fest gezeigt und so gehen halt oft diese kleinen Kanäle, die auch meistens sehr gute Inhalte haben, komplett unter.
Aber ich denke mal, wenn man bei YouTube, wir können ja die Probe machen, wenn man bei YouTube sucht und, ach, ich sehe gerade ganz viel Feedback. Wenn man bei YouTube sucht, dann zum Beispiel nach MB1000, dann wird man doch deinen Kanal auf jeden Fall finden,
ja,
weil sie sonst nichts haben.
Da findet man den jetzt zum Beispiel. Ich hatte jetzt das schöne Beispiel. Ich habe ja vor kurzem ein Video über meinen Traktor, wie ich dort bei dem die Ventile einstelle, hochgeladen. Und ein, zwei Tage später, nachdem ich das hochgeladen hatte, hatte ich den mal seltenen Fall mal wieder einen frisch installierten PC, den ich neu erworben hatte, vor mir zu haben, wo ich noch nicht irgendwo eingeloggt war, der noch keine Datenspuren irgendwo hatte im Netz und bin einfach mal mit dem auf YouTube gegangen und habe einfach mal nach meinem Video gesucht.
Mhm.
Und obwohl ich in der Suche erst nach Fendt Dieselross, Fendt Dieselross F17L, Fendt Dieselross F17L Ventile gesucht habe, wurde mir mein Video nicht vorgeschlagen. Auch nicht weiter unten.
Mhm.
Also da hat einfach YouTube gesagt, nö, wir spielen dieses Video nicht aus. Wir schlagen dir lieber 20 andere Videos vor, obwohl du schon vom Titel her genau nach diesem Video gesucht hast.
Mhm. Ja.
Also man darf natürlich nicht jetzt immer vom Rechner ausgehen, mit dem man selber ins Internet geht.
Ja.
Weil YouTube versucht ja natürlich, dich kennenzulernen und zu schauen, welche Videos schaust du. Und sobald du mal einmal von meinem Kanal auf ein Video geschaut hast, tauchen natürlich diese Videos in der Suche auf und vorher vielleicht gar nicht.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Das ist natürlich richtig, klar. So, nochmal zu den Inhalten. Also Do-It-Yourself, eigentlich Reisekanal und du hast ja auch Sachen mit Reisen dabei. Da war ja jetzt auch dieses Staycation-Video, ne?
Genau.
Kannst du nochmal kurz erklären, worum es da geht?
Also das war eigentlich ein Videoaufruf von einem anderen YouTuber von der Tim Treffeler.
Mhm.
Das ist ein Engländer, der in Paris wohnt und auch vor 2-3 Jahren angefangen hat, Reisevideos zu machen auf einer, finde ich, sehr unterhaltsamen, lustigen Art und Weise.
Mhm.
Der jetzt auch, ja, der hat auch angefangen, immer wieder mal solche Viewer-Challenges zu machen.
Mhm.
Zum Beispiel letztes Jahr hatte er eine Viewer-Challenge, da soll man den, einfach einen so Lala-Berg, ein Mediocre, wie kann man das übersetzen auf Deutsch am besten?
Mittelmäßig.
Ja, einen mittelmäßigen Berg bei sich in der Umgebung zeigen. Mhm. Und jetzt hat er als neue Viewer-Challenge für dieses Jahr die Aufgabe gestellt, einen Ort zu zeigen, der aussieht, als wäre er ganz woanders. Dabei ist er gleich bei einem ums Eck. Also quasi ein Staycation ist ja ein Urlaub zu Hause.
Ja.
Also quasi etwas zu zeigen, das aussieht, als wäre es in China, in Australien, in Italien, irgendwo auf der Welt.
Mhm.
Halt ein Bild zu machen, auf Instagram zu posten oder ein Video zu machen, was, glaube ich, die meisten gemacht haben.
Mhm.
Und das dann einfach hochzuladen und ja, einfach so als kleine Aufgabe für seine Zuschauer.
Ja.
Da haben auch einige, ich glaube, in der aktuellen Playlist sind jetzt mittlerweile 44 Videobeiträge aufgenommen.
Mhm.
Ganz kurz mal schauen.
Ja.
Genau, hier 44 Beiträge und da haben verschiedene Leute halt einfach kleine YouTuber mit 1-2 Abonnementen bis hin zu größeren Kanälen mit fast 10.000 haben dabei mitgemacht.
Mhm.
Und haben halt Orte bei sich in der Gegend gezeigt, die aussehen wie ganz woanders.
Ja, und was hast du gemacht?
Ich habe mir jetzt, weil ich ja hier in Bamberg wegen rum wollte und Bamberg leider im größten Teil natürlich aussieht wie Bamberg, hat einen sehr speziellen Look, finde ich.
Ja, aber der ist ja nicht schlecht. Ich meine, der ist immerhin Weltkulturerbe.
Ja, der ist
Und es ist Weltkulturerbe gleich in dreifacher Hinsicht. Also es sind verschiedene Dinge, die hier Weltkulturerbe sind. Nämlich da war das mittelalterliche Weltkulturerbe, das barocke Weltkulturerbe und eben die Gärtnerstadt, in der sich das Backspace auch befindet. Das ist nämlich auch was Einmaliges. Ne? Das sind halt Gärten zur Versorgung der Stadt. Das war im Mittelalter so üblich, dass direkt um die Stadt herum die Gärten sind. Und das ist hier erhalten geblieben, dieser Gärtnergürtel, der sonst eben nicht mehr so ist. Und der ist halt wirklich so erhalten, wie er praktisch seit dem Mittelalter besteht. Und das ist natürlich auch sehr interessant. Aber um zu deinem Video zurückzukommen, die mittelalterliche Stadt bietet halt etwas besonders Reizvolles.
Ja.
Bietet natürlich viele reizvolle Sachen, aber eine Sache, und jetzt musst du dran.
Also wir haben in Bamberg ja einen der Touristenmagneten, ist das ja sogenannte Klein-Venedig.
Mhm.
Das ist mittlerweile nur noch eine kleine Hausreihe, die sich direkt an der Regnitz befindet, wo direkt die Häuser mit ihren Gärten direkt in die Regnitz übergehen. Quasi von seinem Balkon in die Regnitz springen könnte.
Mhm. Ja, das waren halt
alte Fischerhäuser.
Ja. Häuser von Fischern und die wollten natürlich am Wasser sein.
Und haben quasi ihre Boote im Erdgeschoss gelagert. Also man konnte mit dem Boot ins Haus reinfahren.
Genau.
Und oben drüber wurde gearbeitet und gewohnt.
Genau.
Ich meine, Bamberg war eigentlich mal früher im Mittelalter eine ziemliche Wasserstadt. Es gab einige Kanäle, die sich durch die Stadt gezogen haben.
Mhm.
Zum Beispiel jetzt, wo jetzt die Konzerthalle steht, war ja auch ein Hafenbecken.
Mhm, genau. Und es gibt hier viele Straßennamen. Ja. Vorderer Graben, hinterer Graben.
Ja, Austraße und
alles. Da sind halt alle diese Verweise auf das Wasser.
Ja.
Jetzt sind die Gräben zugeschüttet, weil man natürlich irgendwann sagt, also wir wollen hier die autogerechte Stadt schaffen.
Ja.
Natürlich wird man das mit so einer mittelalterlichen Stadt nie schaffen. Aber das mit der Autogerechtigkeit ist leider auch nicht wegzukriegen aus Bamberg. Obwohl die Grünen hier mitregieren, da sieht man eben, das bringt auch nicht so viel.
Ja, aber um jetzt da mal drauf zurückzukommen, und ich habe mir gedacht, da in Bamberg einfach noch sehr viele Zeichen davon zu sehen sind und auch an sich die Stadt in gewisser Hinsicht ein ab in einigen Ecken einen italienischen Charme bietet,
ja.
Habe ich mir gedacht, ich mache einen Besuch in Venedig.
Mhm.
Bin durch die Stadt gelaufen, habe einfach mal verschiedene Ecken gezeigt, die aussehen
wie Venedig.
Wie Venedig, ja. Weil in Bamberg stehen nicht nur die Häuser von Klein Venedig, von dieser Häuserzeile direkt am Wasser,
mhm.
sondern auch noch viele alte Mühlen und das berühmte alte Rathaus in Bamberg,
mhm.
das ja direkt in die Regnitz gebaut wurde.
Ja.
Mhm. Und
ja, das fand ich faszinierend. Ja. Du hast es wirklich so hinbekommen, dass man diesen Venedig-Charakter von Bamberg auch zum ersten Mal begreift. Denn ich kannte natürlich Klein-Venedig, naja, sind so Häuser am Wasser. Aber warum Venedig? Was hat das mit Venedig zu tun? Aber so wie du das präsentiert hast, mit den Häusern im Wasser, mit diesen Kanälen und so, ist mir das erst richtig klar geworden, dass das natürlich mehr ist als nur ein paar Häuser am Wasser.
Ja.
Dass dieser Name vielleicht noch einen tiefer gehenden Ursprung hat, der eben darin besteht, dass eben früher noch sehr viel mehr Wasser in der Stadt
und
war. Dass eben grundsätzlich das Wasser sozusagen die Lebensader war. Einmal für die Fische, einmal der Schiffverkehr, die Häfen und so. Waren ja auch schon den alten Kanal und den neuen Kanal und so. Und der alte Kanal war ja schon im 19. Jahrhundert Kanal. Auch schon vorher die ganzen Mühlen,
ja.
Die ja auch ins Wasser reingebaut sind, wo man auch wieder diesen Venedig-Charakter natürlich hat.
Ja.
Und weil man überall diesen Venedig-Charakter hat, ach ja, oder auch zwischen den oder an der oberen Brücke auf der anderen Seite sind so Häuser, die hast du auch aufgenommen, direkt am Wasser. Das waren Färber und Gerber, die halt da am Wasser, die halt Wasser brauchten, um ihre giftigen Chemikalien da zu verklappen. Und das ist natürlich auch nochmal eine besondere Architektur, weil eben diese Häuser auch erhalten sind, wo halt die Färber und Gerber gearbeitet haben mit ihren Balkonen, wo sie dann ihre Sachen ausgebreitet haben. Auch das ist erhalten. Und auf der anderen Seite der beiden Brücken, also dann auf der anderen Seite der unteren Brücke, ist ja der ehemalige Schlachthof, der auch am Wasser gebaut ist, weil man eben gleich die Abfälle in die Regnitz kippen wollte. Also das ist schon interessant. Also es lässt tief blicken in die Art und Weise, wie der Mensch im Mittelalter und in der frühen Neuzeit mit der Natur umgegangen ist. Mindestens genauso schlecht wie der heutige Mensch, nur dass vielleicht die Gifte nicht so nachhaltig schlimm waren wie jetzt. Naja. Also fand ich sehr interessant, ein sehr interessantes Video, ist auch deshalb sehr interessant, glaube ich, weil so eine Art Humor durchkommt, das ist nämlich auch noch schlechtes Wetter,
ja.
Im Überfluss. Also für so ein Staycation-Video, ich weiß nicht, ob man bei der Beurteilung diese Art von Ironie begreifen wird und dann wirst du wahrscheinlich keinen Preis bekommen. Was schade ist, weil das ein unterschätzter Beitrag ist.
Naja, Preis gibt es ja bei dieser Challenge ja eigentlich nicht. Er wird zwar einen Zusammenschnitt machen, er wird vielleicht sagen, welche Videos ihm jetzt am besten gefallen haben oder so, aber der Fairness halber wird jetzt hier, glaube ich, kein erster, zweiter, dritter Platz gekürt.
Wenn der normale Staycation-Videobeitrag Schönheit im Sonnenschein ist, dann das verrechnete Bamberg zwischendurch. muss man sehen. Da muss eben auch der Tim Traveler muss eben auch über genügend Humor verfügen.
Ach,
also es ist, glaube ich, ein sehr ironischer und eben, vielleicht ich würde sogar sagen, so eine Art fränkischer Humor ist da auch dabei.
Ja.
Also ist interessant. Ja, also gibt es noch irgendwelche Inhalte, die ich vielleicht jetzt übersehen habe?
Denn
so genau, also ich habe ja deinen Kanal, ich weiß gar nicht, ob ich ihn abonniert habe. Auf jeden Fall erscheinen die Sachen immer bei mir, dank YouTube. Und ich verfolge also, was du da machst. Ich kann mich jetzt erinnern an diese Reisesachen. Ich habe auch die Sachen gesehen, die du jetzt nicht mehr drin hast, also diese Filme von anderen.
Ja.
Das ist ja auch interessant da. Da konnte man eben sehen, wie ihr da diese Autos über so eine Furt oder so eine wackelige Brücke da in Afrika fahrt.
Nee, das Video ist immer noch drin.
Ach, das ist noch drin.
Das sind ja meine eigenen. Das sind ja.
Ja, aber das war eins, wo du nicht, glaube ich, was du nicht aufgenommen hast. Ich bin nicht ganz sicher. Es war eins von dir, aber es war auch irgendwas von jemand anders. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall doch, Reisevideos sind auch drin. Do it yourself. Hm. Das Staycation fällt natürlich auch unter Reise.
Ja.
Und was gibt's noch?
Sonst so, also von den aktuelleren Sachen, okay, ich habe jetzt vor kurzem mein erstes Review gemacht, was ja auch ein großer Teil von YouTuber ist.
Genau.
Diese, angefangen von diesen Unboxing-Videos bis hin zu verschiedensten Reviews. Und ich habe tatsächlich, obwohl ich ja noch einen sehr kleinen Kanal habe, wurde ich vor kurzem von einer Händlerin über Instagram angeschrieben, ob ich nicht ihren Schraubendreher, den sie in ihrem Amazon-Shop verkaufen, mal ein Review machen würde. Sie würden ihn kostenlos zur Verfügung stellen. Und ich habe da einfach mal ja gesagt, weil für mich war eigentlich, also es gab keine großartigen, es gab eigentlich überhaupt keinen Vertrag, es gab keine Bedingungen für mich. Mir wurde dieser Schraubendreher kostenlos zur Verfügung gestellt und es war jetzt auch keine große Arbeit, dieses Video zu machen. Und, aber einfach mal so ein bisschen ausprobieren, Spielerei für mich selber. Weil ich glaube jetzt nicht, dass es ist auch, das Video hat jetzt bis jetzt auch erst 68 Aufrufe. Also ich habe mir auch schon gedacht, dass das jetzt nicht so beliebt sein wird bei meinen Zuschauern, aber es ist halt auch, wenn man so einen Kanal macht, man muss halt einfach mal viel rumprobieren. Verschiedene Aufnahmetechniken probieren, verschiedene Arten im Schnitt, verschiedene Inhalte.
Ja.
Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Charme an den kleineren Kanälen, die jetzt ihren Stil noch nicht komplett gefunden haben. Noch nicht, wie man so schön sagt, jetzt ihre Marke vollkommen ausgebildet haben. Sondern die einfach ein bisschen rumexperimentieren.
Ja, ja.
Was ich mir auch gern bei anderen Kanälen mal anschaue.
Ja, das ist ja gut. Also finde ich, warum nicht? Ne? Also es ist ja nun kein Kanal, mit dem du reich werden willst, sondern mehr so eine Art Community-Projekt.
Ja, ist ja eigentlich mehr Hobby für mich selber. Weil natürlich, ich würde zwar wahrscheinlich jetzt durch die Monetarisierung ein paar Euro, also echt nur ein paar Euro im Monat, zwar Einnahmen erzielen, aber es würde natürlich nie den Zeit- und Kostenaufwand decken, ich dadurch hätte.
Ja, ja.
Also den ich auch dadurch habe, weil man muss auch sagen, ich schraube ja bei mir sehr viel und es ist schon ein zeitlicher Unterschied, wenn man einfach nur was schraubt, damit man was repariert hat oder ob man gleichzeitig die Kamera mitlaufen lässt. Also wenn man das mit aufnimmt, da bist du mindestens beim 4- bis 6-fachen an Zeit, die das zusätzlich braucht, diese Reparatur.
Naja. Das machen wir ja alle so. Ich podcaste ja auch nicht für Geld. Und ich habe auch immer, wenn Leute dann, es gibt ja ab und zu, kriegt man ja auch unaufgefordert Geld überwiesen, gespendet. Finde ich ja nett auch. Aber dann denke ich mir immer, ach ja, da muss ich jetzt mal gucken, wie mache ich das mit meiner Steuer und so. Also von daher, also ich will jetzt niemandem ausreden, mir was zu spenden, aber dann finde ich es besser, was eben auch schon jemand gemacht hat, aus meiner Amazon-Wunschliste, die ich irgendwie schon vergessen hatte, also ich pflege die jetzt nicht täglich. Naja gut, aber ich denke, die Sachen, die draufstehen, sind auch immer noch Sachen, die ich haben möchte. Hat jemand mir aus meiner Amazon-Wunschliste einen Kalender geschickt, Wandkalender, und der hängt bei mir auch noch. Also das ist, der wird zwar dann am Jahresende abgelaufen sein, aber die Datumsangaben sind unten so klein, dass ich den, glaube ich, hängen lassen kann. Also auch in Jahren benutzen kann, wo das nicht mehr passt. Da geht es ja immer nur alle 12 Jahre, dass der Kalender wieder passt. Das hat mich schon sehr gefreut. Oder jemand hat mal Tee geschickt und so, weil ich ja auch über Tee hier gepodcastet habe. Aber das ist immer nett. Also von daher möchte ich den Leuten schon sagen, schickt ruhig was. Es ist immer eine Freude, irgendwie Anerkennung oder Feedback zu bekommen. Und da reichen nämlich auch Worte am Ende. Da muss niemand jetzt Investitionen tätigen. Auch ein positiver Kommentar oder sonst was ist immer nett. Und ich denke, das ist bei dir auch so.
Ja, ich finde es eigentlich auch immer sehr schön, wenn ich irgendwie Rückmeldung über die Kommentare bekomme. Oft Danksagung oder vielleicht auch ab und zu mal positive Kritik hat, also oder konstruktive Kritik besser gesagt, wo mir jemand sagt, oh, der Ton in deinem Video, die Musik war das letzte Mal viel zu laut, dass ich eine Rückmeldung bekomme.
Ja, bei unserem Stream sind wir heute zu leise.
Ja, leider, aber...
Ja, lässt sich jetzt nicht anders machen.
Ja.
Müssen wir nochmal dran arbeiten.
Beim nächsten Mal wird es besser, ich verspreche es.
Ja. Genau.
Ja, aber ich finde Rückmeldungen sehr schön. Hm. Ich habe auch schon sehr schöne Rückmeldungen bekommen. Hm. Vor kurzem wurde ich auch wieder über Instagram aus Japan angeschrieben, wo mich ein MB100-Fahrer in Japan hat sich bei mir bedankt für eins meiner Videos.
Mhm.
Ich glaube, das war sogar, glaube ich, das Ventile einstellen Video.
Mhm.
Und hat gesagt, ja, danke, es hat mir geholfen. Ich konnte damit meine Ventile selbst einstellen. Weiter so.
Mhm.
Das ist, also,
ja.
Das hat mir doch schon sehr gefallen.
Mhm. Ja, das ist schön.
Dass ich auch über die Grenzen natürlich jetzt, wie gesagt, wo wir ja vorhin waren, über die Grenzen der deutschen Sprache hinaus Leuten helfen kann.
Mhm.
Und ja.
Naja, nun da machst du natürlich auch sowas, so eine praktische Lebenshilfe für bestimmte Hobbygemeinschaften. Und die sind ja irgendwie auch drauf angewiesen. Wir hatten das ja schon bei diesen Reparatursachen und so. Deshalb wird das immer gut ankommen. Ne? Da ist es jetzt nicht was Kontroverses. Ich denke, wenn du jetzt politische Themen bearbeiten würdest, da gibt es ja auch Influencer, dann gibt es natürlich Leute, die eine andere Meinung haben und die dann plötzlich da einen Shitstorm auslösen können. Und das wird natürlich in diesen Hobby-Communities nicht passieren. Denn da mögen sich natürlich alle und helfen sich alle gegenseitig. Das ist natürlich eine andere Herangehensweise, denke ich mal.
Ja, da bin ich zum Glück froh, dass das bei mir in den Kommentaren bisher noch nicht vorgekommen ist, dass da Leute sich regelrecht zerfleischen.
Mhm.
Es gibt aber auch technische YouTube-Channel, die Videos wie ich mache. Ab einer gewissen Größe sieht man auch Leute an, wo sich dann Leute in den Kommentaren über Kleinigkeiten zerfleischen.
Ja, ja. Das hast du natürlich bei Hobbyisten, um das mal so zu nennen, immer. Da gibt es immer irgendwelche Leute, die Sachen besser wissen.
Ja.
Ich erinnere nur daran, dass in meinem anderen Podcast, im Genusscast, haben wir es gewagt, ohne nötige Grundvorbildung dann was zu machen über Whisky.
Hm.
Und da gibt es so viele Whisky-Nerds, die wirklich alles wissen, bis ins kleinste Detail. Und die dann eben auch annehmen, dass es alle anderen auch wissen. Klar, wenn man einen Podcast über das Thema Whisky macht, sollte man so gut informiert sein, dass man mehr weiß als wir. Also es war keine, dieser Podcast war keine Glanzstunde, weil wir wirklich zu schlecht vorbereitet waren. Das gebe ich ja zu. Aber da sieht man, da gibt es dann Leute, die es wirklich besser wissen und die dann auch das nicht so gut finden, wenn man dumme Dinge sagt. Also das ist schon auch wichtig, aber ich denke bei deinen, du kennst dich mit diesen MB1000 ja so gut aus.
MB100.
So, oh, Inflation.
Ja.
Ja. MB100. Kennst dich so gut aus, dass das da nichts schief gehen kann, denke ich.
Also, ja, also ich bin nicht frei von Fehlern, auch ich vertue mich mal. Aber ich versuche natürlich in diesen Videos, wenn ich Sachen erzähle, dass ich die auch so erzähle, dass die auch stimmen.
Ja, ja, klar.
Also, weil mir ist auch ein bisschen die Verantwortung im Hintergrund bewusst, dass wenn ich jetzt Leuten falsche Daten sage, was falsch erkläre, dass das in manchen Bereichen natürlich auch zu Schäden führen kann.
Mhm.
Oder zu Frust allein schon.
Ja, ja. Ja, vor allen Dingen Frust.
Ja, und das versuche ich natürlich zu vermeiden.
Mhm.
Ja.
Ja. Klar. Ja, ja. Und wenn du jetzt sowas angeboten bekommst zum Review, dann ist das ja fast schon so eine Art Bezahlung natürlich.
Ja.
Und bist du dann noch unabhängig? Das frage ich mich immer. Bei diesen Reviews, die man so sieht, dann denke ich immer, das kann doch nur positiv sein. Na, also ich denke, also manchmal stolper ich über sowas, dass wenn ich mir mal was Neues kaufe, zum Beispiel diesen Remarkable Laptop, dann gab es natürlich viele Besprechungen, Reviews, auch Unboxing und so. Und dann frage ich mich immer, haben die das jetzt vielleicht geschenkt bekommen? Und wenn sie es geschenkt bekommen haben, dann können sie doch eigentlich gar nichts Negatives sagen darüber. Also mich beschäftigt das sehr, weil ich ja auch im Genusscast immer irgendwelche Sachen probiere, wo ich denke, meine Güte, Wir müssen extra betonen, dass wir die selber gekauft haben.
Ja.
Und dann kann ich nämlich wirklich auch signalisieren, dass ich unabhängig bin, und dann bin ich auch unabhängig. Hm. Wenn man was geschenkt bekommen hat, selbst wenn man sagt, na trotzdem mache ich das unabhängig, das hat immer so ein bisschen so einen Geschmack von bezahlter Werbung. Ja. Wie siehst du das?
Ja, jetzt, das war auch ein wenig mein Bedenken. Ich meine, ich habe natürlich das Video auch einer der ersten Sätze, den ich gleich sage. Ich weise darauf hin, dass ich dieses Produkt kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich habe auch schön hier, wie es das deutsche Recht vorsieht, Dauerwerbesendung eingeblendet.
Ah ja,
genau. Und habe auch bei YouTube, gibt es ja die Option noch, hinzuweisen, dass das eine quasi ja bezahlte Werbung ist. Also da habe ich schon alles gemacht, um auch den Nutzer zu zeigen, ja, ich habe mir dieses Produkt nicht selbst gekauft, sondern das ist eine, ich habe das Produkt zur Verfügung gestellt. Ja, ich meine, komplett unabhängig ist man nicht. Aber ich habe hab mich jetzt versucht, es relativ neutral bei diesem Produkt zu verhalten. Nichts zu Negatives und nichts zu Positives zu sagen, aber ja, ein Review, das in irgendeiner Art und Weise bezahlt wird, ist nie hundertprozentig aussagekräftig. Es gibt ja auch sehr viele Firmen, die YouTubern Sachen zur Verfügung stellen, um dann Werbung zu machen. Das sieht man auch oft teilweise als Einblendung in den Videos, die dann gleich den kompletten Text mitliefern. Hier, das hast du zu sagen. Bitte nur das, sonst nichts. Und ja.
Ja, es wird, glaube ich, unterschiedliche Handhaben. Es gibt tatsächlich wohl Firmen, die direkt vorgeben, was man sagen muss. Aber es gibt auch andere, die das nicht vorgeben, die aber trotzdem was mitschicken, sodass man schon mal weiß, in welche Richtung es geht. Und das funktioniert ja auch. Ja. Wenn die YouTuber lesen das dann schon, und die wollen ja auch Inhalte haben, und wenn da Interessante steht, dann werden sie die Botschaften der Firma schon verbreiten. Deshalb ist das mit dem Einblenden von Dauerwerbesendung gar nicht so schlecht. Das ist eine gute Idee. Ja. Das müsste eigentlich viel öfter geschehen bei YouTube. Denn viel bei YouTube ist eine Dauerwerbesendung und es steht da nicht.
Ja, aber ich meine, im deutschen Recht bin ich ja dazu eigentlich verpflichtet.
Ja.
Also sobald ich irgendwas bewerbe, was kostenlos zur Verfügung gestellt bekomme, bin ich eigentlich dazu verpflichtet. Aber wo wollte ich jetzt gerade nochmal drauf zurück? Genau auf dem, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, das ist auch nicht schlimm. Also wir waren ja im Bereich der Reviews und da habe ich halt immer so ein bisschen ein negatives Gefühl. Es gibt ja auch diese Apple-Fanboys, die natürlich aus voller Überzeugung die Apple-Produkte toll finden und gar nicht mal dafür bezahlt werden.
Ja.
Und trotzdem sind deren Kanäle oft wie Dauerwerbesendungen.
Ja.
Wo ich mich immer frage, Mensch, geht's noch?
Ja.
Also ich nutze auch Apple-Produkte, aber also den Enthusiasmus, den da manche an den Tag legen.
Ich meine, Fanboys hat man überall, aber es ist mir gerade eingefallen, wo ich drauf zurück wollte. Nämlich gerade auch oft, wenn solche Reviews stattfinden oder wenn jetzt Leute Sachen zur Verfügung stellen bekommen, um kurz so eine richtige kurze Werbeeinblendung zu machen, oder Sponsor des heutigen Videos. Diese YouTuber sind ja, ich meine, die können ja gar nicht immer richtig was Negatives zu dem Produkt sagen, weil die ja auch ein gewisses eigenes finanzielles Interesse darin da haben,
dass
sie das ja überhaupt machen.
Ja, ja, klar.
YouTuber, die ja ab einer gewissen Größe davon leben, die wollen natürlich auch, dass der Sponsor oder andere Sponsoren ja wiederkommt.
Ja.
Oder, weil es ist halt einfach, man muss ja von irgendwas leben.
Ja, ja.
Und ab einer gewissen Größe lässt sich so ein Kanal nur noch in Vollzeit produzieren.
Ja.
Und dann muss natürlich dieser Kanal auch dementsprechend Gewinne abwerfen. Das finde ich aber in gewisser Weise auch okay, solange man nicht komplett seine Seele verkauft.
Ja, das stimmt.
Es gibt auch einige YouTuber, da habe ich auch eins, zwei im Abo, die bringen es fertig. Die machen ab und zu in den Videos, machen die so ein, zwei Minuten so eine kleine Werbeeinblendung, wo sie irgendein Produkt vorstellen, sagen, ob das ist der Sponsor vom heutigen Video, die das dann auch auf ihre eigenen Art Videos zu machen präsentieren. Auf eine meist recht amüsante Art und Weise. Ich meine, man kann natürlich dieses Segment wunderbar überspringen. Oft werden dann auch Kapitelmarken gesetzt.
Ja.
Aber wo es dann doch irgendwie ab und zu mal Spaß macht, sowas zu schauen.
Mhm. Ja.
Weil,
klar.
Ja, weil sich halt der YouTuber da selber nochmal Gedanken gemacht hat, das Ganze auf seine eigene Art und Weise zu zeigen und nicht nur einfach stumpf hier einen Werbetext, den irgendein Texter, der nicht keine Ahnung von dem Kanal hatte, da irgendwann mal runtergeschrieben hat.
Ja, na, das möchte man natürlich nicht, das ist klar.
Ja,
ja, ja, es ist, also ich habe lange Zeit ja mich so ein bisschen bei YouTube verweigert, weil ich immer dachte, meine Güte, was für eine Plattform, und dann kam da immer noch so viel Werbung, aber irgendwann, ja, habe ich nun doch öfter auch von anderen Links auf YouTube bekommen, und inzwischen habe ich ja sogar das Abo, weil mich die Werbung so gestört hat. Das ist wirklich schlimm geworden bei YouTube. Ja. Also.
Ja, die, ich meine, einige YouTuber übertreiben es tatsächlich ja mit der Werbung. Man muss dazu sagen, jeder YouTuber, der im Partnerprogramm ist, kann selbst entscheiden, welche Art von Werbung, also nicht genau was für eine Werbung, sondern nur grob welche Art und wie viel. Du kannst sagen, so, ja, okay, ich will, dass bei meinem Video nebendran Werbungen eingeblendet werden, so ein Bild oder mal übers Video so ein Overlay. Oder ob halt zum Beispiel vor dem Video eine Werbeeinblendung kommen soll, danach oder dazwischen. Und ob diese überspringbar sein sollen oder nicht. Und natürlich auch die Anzahl. Also es gibt sehr viele YouTuber, die sagen, nee, ich muss davon leben, ich möchte darüber Werbeeinnahmen erzielen, aber ich möchte meine Zuschauer nicht auf den Keks gehen. Ich mache am Anfang vom Video eine überspringbare Werbeanzeige und das war's.
Ah ja.
Das ist, finde ich, okay. Aber dann gibt es natürlich YouTuber, die sagen, nee, ich muss jetzt hier die Kuh melken. Jetzt kommt alle 2 Minuten kommt einfach ein harter Schnitt im Video, wo eine 30-sekündige Werbeeinblendung kommt, die du nicht wegklicken kannst.
Und ja gut, ich bin als zahlender YouTube-Abonnent natürlich davon verschont.
Ja.
Ne? Und dann habe ich gar keine Werbung. Ah,
das ist
eigentlich ganz gut. Und letztlich, am Anfang kam mir das ja teuer vor, aber nachdem ich genervt worden bin, habe ich halt gedacht, das ist doch gar nicht so teuer, dafür, dass man wirklich ein für alle Mal Ruhe hat. Ja. Und auch, und das jetzt bei aller Kritik an YouTube, das auch mal lobend, wenn keine Werbung, dann ist auch keine Werbung.
Ja.
Denn es gibt andere Anbieter, ich sag nur irgendwelche Presseprodukte, da wird man dann Premium-Kunde, zahlt wirklich ganz, ganz viel Geld, also bei deutschen Presseprodukten, und dann ist da trotzdem noch Werbung drin. Da kriege ich eine Krise. Also das ist wirklich schlimm. Und das geht nicht. Also, naja, gut.
Ja, da ist YouTube halbwegs fair, muss ich da so sagen. Erstmal kurz mal zu dem YouTube Premium sagen.
Ja.
Das hat sogar einen Vorteil für die Influencer oder Creator oder halt eben die YouTuber.
Das ist ja interessant.
Ja, weil die bekommen im Schnitt, wenn jemand mit einem YouTube Premium Account auf das Video klickt, haben die im Schnitt finanziell mehr davon, als wenn jemand sich die Werbung anschaut. Da bleibt quasi mehr beim YouTuber hängen. Das ist natürlich auch für den YouTuber wieder ein Vorteil.
Ja, das stimmt.
Aber wo du gerade gemeint hast, dass YouTube ja dann wenigstens keine Werbung zeigt, ja, ist richtig, aber YouTube hat jetzt auch vor kurzem einen ziemlichen Bock geschossen, wo sie sich mit einigen, also wo sie sich aus dieser YouTube-Community ziemlich viel Kritik einhandeln mussten, weil früher konntest du nur ab einer gewissen Länge nicht wegklickbare Werbung reinschalten. Und das haben sie Anfang des Jahres, haben sie diese Videolänge verkürzt. Jetzt kannst du bereits ab 8 Minuten Video oder 8,5 kannst du in deinem Video anklicken, ja, ich möchte hier im Video Werbeanzeigen machen, die man nicht wegklicken kann. Und ach ja, wir fügen das jetzt automatisch in allen deinen alten Videos hinzu.
Ja.
Das ist natürlich ziemlich vielen YouTubern, gerade die sagen, nee, ich will am Anfang vom Video eine Werbung, die kann man wegklicken und es reicht. Natürlich auf den Keks gegangen, weil die jetzt durch ihre teilweise hunderte Videos einzeln per Hand durchgehen mussten und mussten jede von diesen Werbeanzeigen einzeln löschen.
Ja, das ist schlecht.
Ja, da bist du natürlich dann mal ein paar Stunden dran. Und da merkt man, man merkt halt eben, okay, YouTube versucht halt die, also die Influencer, die YouTuber dazu zu bringen, möglichst viele Werbung zu schalten. Mhm. Es gibt ja dann auch immer so Tipps von YouTube, wie man den Umsatz steigern kann in seinem Video.
Mhm.
Weil die natürlich mit jedem Video, also mit jeder Werbung ja mitverdienen.
Ja, klar.
Also ganz grob, die schreiben es auch irgendwo, ich glaube knapp, also von den Werbeeinnahmen behält sich YouTube 50% ein und 50% geht an den, also an den YouTuber.
Mhm.
Und das ist natürlich für die viel Geld.
Ja, naja. Ja, das ist interessant. Also nochmal kurz, falls ab und zu jemand sich wundert über die Geräusche im Hintergrund. Wir haben hier das Fenster auf und ab und zu fährt auch mal ein Auto vorbei. Das hört man vielleicht, ich weiß es nicht. Und die Vögel hört man zwitschern.
Ja.
Und auf unserem Streaming sind die lauter als wir.
Ja, weil leider das mit dem Mikro nicht
so ist. Ja, das ist schade. Ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm.
Aber das ist...
Ja, man sieht, die Technik ist schwierig.
Ja.
Wollen wir denn noch was zu den Inhalten sagen oder dann direkt zur Technik übergehen?
Nö, jetzt also zu meinen Inhalten...
Ja,
sind wir
können wir ja auch darauf zurückkommen. Klar.
Ja, wir können da mal...
Ja, dann kommen wir zur Technik. Genau, das ist ja auch das, was sehr interessant ist. Ja, also, wie macht man so ein YouTube-Video? Da gibt es ja dann auch so Tools und YouTube-Studio und so, müssen wir alles aufeinander aufbauen und machen. Also, wie macht man ein YouTube-Video? Mal ganz einfach gesprochen, so in ein paar Schritten und dann kommen wir auf die verschiedenen Tools.
Und ich meine, also ein YouTube-Video zu machen, ist eigentlich in der heutigen Zeit kinderleicht geworden. Jeder hat heutzutage das passende Gerät in der Tasche.
Ja,
es
genau.
Es ist vollkommen heutzutage ausreichend, wenn man ein Smartphone hat und damit seine Videos filmt.
Mhm.
Die kann man direkt vom Smartphone aus auch über das YouTube-Studio hochladen und live stellen. Vielleicht auch noch mit der App nachbearbeiten. Das ist so dieser absolute Grundlevel.
Ja.
Ich meine, vor einigen Jahren hatte man diesen Vorteil noch nicht. Vor 10 Jahren musstest du noch mit einer GoPro oder anderen Kamera hergehen, das dann wieder auf den Rechner ziehen, bearbeiten, dann hochladen. Mhm. Aber mit dem Smartphone ist natürlich echt kinderleicht geworden.
Mhm. Also die Smartphones haben tolle Kameras in der Regel,
ja, auch mittlerweile
tolle Mikrofone, nur eben, wenn die es weit weg stehen. Dann beides in einem ist halt dann auch ein bisschen ungünstig.
Ja.
Aber man sollte das nicht unterschätzen. Die Kameras der Smartphones sind besser als die Kameras an Computern.
Ja.
Und
jetzt so die letzten 2-3 Generationen sind extrem gut geworden.
Ja.
Es gibt auch viele größere YouTube-Kanäle, die viele ihre Inhalte mit dem Handy noch, also mit dem Smartphone filmen.
Mhm.
Und es ist oft schwer zu sagen, hat er jetzt noch eine richtige Kamera in der Hand, also sowas hier oder was ja sehr viel gern genutzt wird, sind ja Spiegelreflexkameras, digitale.
Mhm. Was sowas hier musst du erklären. Wir haben Hörer.
Ja, die sowas hier. Ich habe jetzt hier in der Hand meine klassische Panasonic Camcorder.
Mhm.
Gibt es ja kaum noch sowas, womit ich filme, da können wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen.
Mhm.
Ja, wo war ich jetzt?
Aber man braucht eigentlich, wir waren ja beim Smartphone, man braucht eigentlich nur ein Smartphone.
Eigentlich nur ein Smartphone.
Und vielleicht ein Stativ, weil das Smartphone, wenn man das die ganze Zeit in der Hand hält, dann hat man eine ziemlich wackelige Kamera.
Ja, das ist, da geht es dann weiter.
Wenn man sich selbst filmen will. Also man sieht schon, es fängt ganz harmlos an und am Ende hat man eine ganze Garage vollgerät.
Es nimmt kein Ende, also man tendiert sehr schnell dazu, sehr, sehr viel Geld zu investieren.
Ja.
Dass man natürlich so schnell nicht wieder sieht.
Mhm.
Also ich fange nochmal grundlegend an. Grundlegend, wenn man ein Smartphone hat, kann man damit seinen YouTube-Kanal starten.
Ja.
Man braucht natürlich ein paar einfache Accessoires, die ich empfehlen würde, wie du gesagt hast. So ein einfaches Stativ, gibt ja so Sets, so verwende ich jetzt hier auch für unsere Streaming-Kamera mit so einer Klammer, um das Smartphone auf ein Stativ zu befestigen.
Ja.
Was sich vielleicht noch lohnt, ist so ein kleines Lavalier-Mikrofon, diese Ansteckmikrofone.
Mhm.
Die gibt es auch sehr günstig. Und die sind, selbst diese günstigen für 10, 14, 10 oder 15 Euro über Amazon, haben von der Qualität her, also sind die schon um Längen besser als das, was dein Smartphone aufnehmen kann, gerade wenn man dazu etwas erzählen will.
Mhm.
Und ja, das ist so diese grundlegende Ausrüstung, die man sich zulegen kann. Wenn man natürlich jetzt viel wie ich schraubt, dann kommt man schnell dran, sich Lampen zu kaufen und keine Ahnung, vielleicht sich noch einen Quadcopter oder eine Kameradrohne oder so, um Luftaufnahmen zu machen, und es nimmt dann nach oben echt kein Ende. Also man muss sich da echt zusammenreißen.
Ja, Beleuchtung ist wichtig. Ja, und na, so. Ja.
Das war auch einer der, ich glaube, ich habe mir als allererstes so ein Lavalier-Mikro gekauft als Zusatz. Ich habe ja angefangen mit einer GoPro, die ich schon vorher hatte, und meinem Handy. Habe mir dann kurz drauf so ein Set mit zwei einfachen LED-Filmscheinwerfern gekauft im Akkubetrieb. Und ja, damit kommt man schon sehr weit. Okay, und jetzt technisch bin ich mittlerweile, filme ich jetzt seit knapp einem Jahr die meisten meiner Videos mit, wie ich ja schon vorhin erwähnt habe, mit so einem Panasonic Camcorder. Das ist eigentlich eher schon mittlerweile so wegen die Ausnahme mittlerweile geworden bei den ganzen YouTubern. Noch eine klassische Kamera, die auch als Kamera, also als Filmkamera gebaut wurde, zu nutzen. Aber ich habe früher viel mit Camcordern gefilmt. Ich mag die Bauform, ist klein, handlich.
Ja.
Die Videoqualität ist sehr gut. Es ist jetzt, ich habe jetzt hier ein gebrauchtes Gerät mir nur gekauft. Das ist von 2012, glaube ich, aber kann Full HD mit 40 Frames. Hat mir irgendwie 50 Euro auf Kleinanzeigen gekostet. Und ja, also das ist so meine Art, wie ich gern einfach damit Videos mache. Wie gesagt, den Ton nehme ich über dem Lavalier-Mikro. Auch mit einem, ich habe mir von Testcam ein Aufnahmegerät gekauft, wo ich das reinstöpsel. Die Tonspur und die Videospur synchronisiere ich dann später über mein Videoschnittprogramm. Anhand der Tonspur, die Kamera mit aufnimmt. So eine schöne Audiosynchronisationsfunktion hat eigentlich mittlerweile jedes Videoschnittprogramm drin. Und ja, das ist schon, finde ich, so die etwas weiter fortgeschrittene Ausrüstung, die man haben kann.
Ja, nicht schlecht.
Ja. Ich meine, viele YouTuber gehen ja her und verwenden teure Spiegelreflexkameras mit noch teureren Objektiven und teureren Mikrofonen und allem. Also es ist halt, an was hat man, mit was arbeitet man selbst gern, an was hat man Spaß?
Naja, klar. Und dann kann man natürlich Sachen auch viel besser machen. Und ja, da nimmt man sich jetzt auf und damit ist es ja dann nicht getan. Ne? Dann will man ja das Ganze noch
irgendwie beschneiden, ja. Weiterverarbeiten.
Schneiden, weiterverarbeiten. Das hat man ja sowieso so, dass wenn du so einen typischen Influencer siehst, dann ist der ja dauernd geschnitten. Also der setzt sich ja nicht hin und spricht eine Stunde durch. Sondern das ist immer, der spricht maximal, ich habe immer das Gefühl, 20 Sekunden und dann ist wieder ein Schnitt.
Ja, wobei es gibt auch tatsächlich die Influencer, die das machen, die ein Video als One-Take aufnehmen. Ein sehr schönes Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum ist da der Held der Steine. Der macht Videos über Lego und Klemmbausteine. Der nimmt seine Videos eigentlich grundsätzlich als One-Take auf. Aber das muss man können irgendwie. Eine halbe, dreiviertel Stunde zu sprechen, ohne sich blöd zu versprechen oder... Ja.
Jeder verspricht sich blöd und räuspert sich und hustet und sonst was. Aber ich finde eigentlich, und das gefällt mir eigentlich auch bei dem Podcast so gut, dass das nicht immer komplett rausgeschnitten wird.
Ja.
Zum Beispiel bei meinem Podcast wird schon ein bisschen drüber gegangen, das stimmt schon. Aber nee, ich bin eigentlich der Meinung, das soll auch noch natürlich klingen. Und da sehe ich gerade bei den Influencern so ein bisschen das Problem, dass die so drauf aus sind, eine gute Figur zu machen, dass meiner Ansicht nach zu viel geschnitten wird.
Und
da die ja nur eine Kamera benutzen, oft, sieht man halt die Schnitte.
Ja.
Also was man natürlich machen kann, ist das mit zwei Kameras, dann kann man wechseln und dann geht das sozusagen reibungslos mit den Schnitten. Aber wenn man nur eine Kamera hat, dann sieht man halt den Schnitt.
Aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, hüpft
der Kopf hin und her. Ja.
Es geht auch, wenn man sich Mühe gibt, mit einer Kamera gut, weil ich habe tatsächlich auch schon so das eine oder andere Räuspern oder auch mal ein einzelnes Wort, wo ich irgendwie haspel oder irgendwas rausgeschnitten. Oder auch, was bei mir in der Werkstatt sehr oft passiert, das Werkzeug runterfällt. Was natürlich im Ton dann lautes Klirren oder irgendwas ist, was unangenehm auch ist, gerade für Leute, die mit Kopfhörern hören.
Ja, genau.
Und man kommt da tatsächlich mit sehr vielen Sachen echt durch, die nicht auffallen. Es fallen natürlich viele Sachen auf, aber mit ein bisschen Mühe.
Ja, aber gut, du bist dann nicht zu sehen.
Nicht
ich
immer.
Ich denke an die Influencer, die sich selbst dauernd filmen.
Ja.
Und da sieht man halt immer das Hin- und Herspringen des Kopfes, wenn ein Schnitt ist.
Ja.
Während wenn du andere Sachen filmst, dann geht das natürlich auch mit den Schnitten relativ gut. Weil, das geht halt. Wenn die Gegenstände dann nicht hin und her springen, ist es ja okay. Was benutzt du denn für ein Schnittprogramm?
Ich verwende aktuell KDN Live.
Mhm.
Das ist jetzt vom KDE-Projekt, den ihr Videoschnittprogramm.
Mhm.
Also die meisten werden jetzt KDE nicht kennen. Wer Linux verwendet, wird wahrscheinlich KDE kennen. Das ist ja eine der beiden großen Linux-Desktop-Umgebungen.
Mhm.
Gibt ja GNOME und KDE.
Mhm.
Und die KDE-Jungs waren ja schon immer dafür bekannt, dass die für jeden, für alles ihre eigene Software haben. Also die haben ja ihren eigenen Browser, ihren eigenen E-Mail-Programme. Die haben ja eine, die haben ja quasi alles, was Windows bietet, ja, selbst nachgebaut.
Und wie heißt das Schnittprogramm?
KTN Live. Wird das, warte mal, wie wird es genau geschrieben? Doch KDEN Live, also KDEN Live, keine Ahnung, wie man es jetzt genau ausspricht. KDEN Live.
Also KDE wie KDE.
Und dann N
also,
Live.
Konrad Dora Emil Nordpol.
Genau, und dann Live. Als ein Wort.
Mhm.
Das ist, ja, das war, ich habe einige Videoschnittprogramme ausprobiert. Also mir ging es jetzt erstmal darum, dass ich eins habe, das mir eigentlich keine Lizenzgebühren kostet.
Mhm.
Viele verwenden natürlich Adobe Premiere, aber ich möchte jetzt nicht ein paar hundert Euro jedes Jahr für eine Software ausgeben müssen.
Nee, dann ein Abo-Modell, oh nö.
Nee. Und es gibt echt eine große Auswahl an guten, kostenlosen Programmen, die mehr oder weniger gut gepflegt sind.
Mhm. Bietet da nicht auch YouTube was? Die haben doch dieses YouTube Studio.
Ja, aber das YouTube, man hat im YouTube Studio ein bisschen die Möglichkeit, Videos nachzubearbeiten. Also man hat zumindest die Möglichkeit zu beschneiden, mit Musik zu unterlegen und Sachen unkenntlich zu machen.
Mhm.
Aber diese, also gerade, ich glaube, die waren früher, konnte man mehr machen, aber in der aktuellen Version ist man eigentlich sehr eingeschränkt. Also, um jetzt so ein richtiges Video mal, so einen richtigen Schnitt mit Überblendungen und so zu machen, da bietet jetzt YouTube selbst aktuell keine Möglichkeiten.
Erstaunlich, das wäre ja gut. Ja. Wenn die das anbieten würden, dann...
Ja, aber da haben die gerade nichts. Und ja, und wie gesagt, ich habe mich für KDN Live entschieden, weil es, finde ich, einen sehr großen Funktionsumfang hat und vor allem einfach simpel zu bedienen. Also für ein Videoschnittprogramm simpel zu bedienen. Wobei, wenn man mal einmal in so einem Videoschnittprogramm drin ist, kommt man auch leicht in andere Videoschnittprogramme rein. Ja, es gibt ja noch andere Alternativen. Ich habe, wie heißt es, OpenShot. Also OpenShot habe ich eine Zeit lang verwendet. Das ist auch ein Open-Source-Videoschnittprogramm.
Ja.
Und dann habe ich jetzt noch ein paar andere mal immer wieder mal ausprobiert. Aber ich bin jetzt einfach auf KDN Live hängen geblieben. Vor allem das Schöne ist, es gibt es nicht nur für Linux, es gibt auch einen Windows-Port, der gut funktioniert. Zumindest jetzt in den neueren Versionen. Die älteren Versionen hatten immer wegen den Drang, öfters mal abzustürzen. Wobei die Projektwiederherstellung zum Glück sehr gut funktioniert.
Ja.
Aber ich meine, der Markt ist voll. Es gibt mittlerweile Videoschnittprogramme für Android, die teilweise sogar kostenlos sind, die einen vollkommen ausreichend großen Funktionsumfang bieten.
Ja.
Wenn man halt den Nerv hat, als auf dem kleinen Display, vielleicht wenn man ein Tablet hat, geht es vielleicht besser zu arbeiten.
Ja.
ist halt immer, ich sage immer, das Tool, es ist nicht das Tool am besten, das den meisten Funktionsumfang hat, es ist das Tool am besten, mit dem man am besten zurechtkommt. Also oft ist ein simpleres Tool besser als was Hochkompliziertes.
Ja.
Ich mache zum Beispiel sehr viel Bildbearbeitung, wenn ich jetzt für mein Video jetzt irgendwas machen muss, irgendein Bild einblenden muss oder so und ich musste irgendwas wegschneiden oder dergleichen, da mache ich sehr viel solche Sachen mit Paint. wo jetzt der mancher jetzt schreien wird und sagt, oh, wie kann man mit Paint Fotos bearbeiten?
Naja.
Da gibt es doch Photoshop, aber mir ist Photoshop zu kompliziert. Ich bin da nie richtig reingekommen. Ich nutze lieber die Tools, die ich seit Jahren verwende, mit denen ich schnell zum Ergebnis komme, dass es funktioniert.
Ja, klar.
Ja. Genau. Und,
ja.
Und um ein bisschen das Audio ab und zu mal nachzubearbeiten oder Rauschentfernung zu machen, nutze ich Audacity. Oder Audacity.
Das benutze ich ja.
Ja, ja, das klar. Ist ja.
Das ist ja das, was man benutzt für Audiobearbeitung.
Es gibt natürlich, es gibt natürlich wieder auch Programme, die vielleicht mehr können. Aber es ist simpel zu benutzen. Und was ich bei solchen Programmen, die irgendwie jeder nutzt, sehr schön finde, ist, man findet halt auch auf YouTube unendlich viele Tutorials, wie etwas verwendet. Wie verwende ich die Rauschunterdrückung? Wie verwende ich den Kompressor? Wie verwende ich dies und jenes?
Naja. Naja, das ist natürlich gut. Ja. Also die Tutorials sind wirklich oft eine große Hilfe.
Ja.
Ja. Benutzt du dann auch Auphonic?
Nein, sagt mir jetzt gerade nichts.
Ja, Auphonic benutzen natürlich die Podcaster alle.
Ja.
Das ist so eine Plattform und es gibt auch Software, mit der man den Sound verbessern kann.
Ja.
Und das ist natürlich wichtig. Rauschunterdrückung, dass die Stimmen gleich laut sind und so, das ist eigentlich da eine tolle Sache und das ist wirklich auch sehr professionell.
Ja.
Und die meisten benutzen das über die Webseite, das heißt, du rufst einfach auf phonic.com auf und lädst da deine Soundfiles hoch und auf Phonic kümmert sich um den ganzen Rest.
Okay, das muss ich mal ausprobieren, weil ich hatte jetzt vor kurzem den Fall, da habe ich ein Video aufgenommen und hatte vorher an meinem Aufnahmegerät etwas rumgespielt und habe auf Versehen auf Audiopegel das ganze Ding geschaltet. Und am Ende hatte ich natürlich mehrere Übersteuerungen drin.
Ja.
Und musste dann erst, ich habe es dann einem guten Bekannten weitergegeben, dass der mir ein bisschen die Tonspur rettet.
Ja.
Aber es wäre natürlich schöner gewesen.
Einfach bei Auphonic rufen.
Muss ich das nächste Mal
und vielleicht hat ein guter Bekannter genau das gemacht.
Also nee, ich glaube, er hat es noch händisch gemacht.
Es gibt nichts Besseres.
Also ja, Auphonic ist bin da gut. Für Vorschläge immer offen.
Ja.
Wobei ich im gleichen Zug bei dem Video danach das Problem hatte, dass der Sound, also der Ton, sich fast zu sehr nach Studio angehört hat. Das war das Video zuvor mit dem schlechten Sound. Das waren eigentlich zwei. Das war, glaube ich, unter anderem, können wir selber gucken, ich hatte ja kurz bevor ich die 1000 Abos hatte, habe ich einen Q&A-Aufruf gemacht, damit mir Leute ihre Fragen schicken. Und da hatte ich natürlich sehr viele, wo es übersteuert hat, mit drin. Und im Video später, in dem Antworten-Video, stand ich auf einer Wiese, habe dieses Video aufgenommen. Es ist sichtbar, sehr starker Wind hinter mir. Die Wiese weht und alles. Aber durch mein Audio-Setup, was ich da verwendet habe, ist davon quasi nichts zu hören. Es hört sich eher fast schon so an, als hätte ich das im Studio nachgesprochen. Es hört sich sehr, sehr unnatürlich an. Ich bin dann tatsächlich hergegangen und habe am Ende mir dann aus der YouTube Audio Library so eine Waldtonspur, so eine Hintergrundgeräuschtonspur runtergeladen und habe die noch sehr leise dahinter geschnitten, um wieder diese Geräusche zu simulieren.
Damit
das sich nicht ganz so Tonstudio trocken anhört.
Ja. Also gibt es da auch noch Möglichkeiten. Also YouTube bietet ja doch.
Ja, YouTube bietet einige Hilfen an. Wir können ja kurz über dieses YouTube Studio sprechen,
genau.
Was es hier gibt.
Genau.
Es bietet einem natürlich erstmal die Möglichkeit, deine Videos zu verwalten, deine Thumbnails hinzuzufügen, die Texte, den Titel, die Videobeschreibungen zu machen, nur noch ein paar die Einblendungen im Video zu verwalten.
Analysen gibt es auch.
Ja, genau, dann gibt es die Analysen, die sagen einem so grob ein paar Viewer-Daten, woher kommen deine Viewer, was haben die sonst noch so geschaut, um halt mal zu sehen, welche Videos kommen gut an, welche nicht so gut. Ist für einen kleinen Kanal so semi-gut, Weil gerade bei kleinen, also wenn man Videos hat, wo nur sehr wenige Viewer hat, dann steht da oft Daten, ja, es sind nicht genug Daten vorhanden. Aber wenn man dann mal Videos hat mit mehr Zuschauern, geht's. Genau, dann kann man seine Kommentare verwalten. Was eine Funktion ist, kann ich gleich mal dazu sagen, die nur gut für kleine Kanäle funktioniert. Diese Funktion, die hier geboten wird, wie das aktuell gehandhabt wird. Da hat sich vor kurzem Fran Blanche von FranLab, weiß nicht, ob du den YouTube-Kanal kennst. Das ist eine amerikanische Hackerin, also ich würde es ja, mal als Hackerin bezeichnen, Makerin, die hat in den 90er Jahren sich einen Ruf gemacht, weil sie Guitar-Battles selbst entwickelt hat, also diese tonveränderten Pedale. Und die betreibt mittlerweile einen YouTube-Kanal und die hatte jetzt vor kurzem ein Video, das echt in die Decke geschossen ist. Das eigentlich nicht, und da hat sie sich beschwert, dass sie eigentlich keine Chance hatte, mit den über die Kommentare Herr zu werden, weil weil du musst ja Kommentare, die jetzt irgendwie von YouTube gesperrt werden, weil die irgendwelche Wörter enthalten, musst du ja überprüfen und gegebenenfalls freischalten, falls sich da YouTube geirrt hat. Und die hätte das gern gemacht, konnte es aber nicht, weil es einfach zu viele Kommentare waren. Und YouTube kann zum Beispiel keine Funktion hat, alle Kommentare freischalten oder so. Muss man alles händisch machen. Das heißt, das ist gut für kleine Kanäle, schlecht für große. Aber jetzt gehen wir mal weiter kurz im YouTube-Studio. Dann bietet das YouTube-Studio eine Möglichkeit, verschiedene Sprachen, also Untertitel hinzuzufügen. Du kannst erstmal auf verschiedenen Sprachen deine Videobeschreibung und den Videotitel hinzufügen. Zum Beispiel, was ich bei einigen Videos ja mache, dass ich dann nochmal die Beschreibung auf Englisch und alles mache. Und natürlich Untertitel in verschiedenen Sprachen. Was finde ich auch, was ich jetzt in letzter Zeit etwas vernachlässigt habe, weil es leider sehr zeitaufwendig ist zu machen. Aber ich habe versucht, einige meiner Videos auf Englisch zu übersetzen und dann zumindest englische Untertitel bereitzustellen.
Naja, das ist sicherlich eine gute Idee.
Ja, YouTube bietet auch die Möglichkeit, das habe ich aber leider noch nicht selber ausprobiert, dass Nutzer, also normale Viewer, Untertitel hochladen können. Also, dass du quasi deine Community, dass dir deine Community hilft, deine Videos zu übersetzen. Das nutzen einige größere YouTuber. Und das erweitert natürlich dann die Zugänglichkeit zu diesem Video.
Ja. Ich stelle gerade fest, es gibt das auch als App, das YouTube Studio.
Ja.
Das immer im Browser benutzt.
Nee, es gibt eine App.
Jetzt bin ich in der App. Also wurde mir gerade aufgezwungen.
Also ich habe die auf Android. Wie die jetzt auf deinem iPad da ist, weiß ich nicht. Aber ich bin mit der auf dem Android-Gerät nicht sehr zufrieden, weil die bietet noch weniger Funktionen. Vor allem zeigt sie teilweise Daten anders an, als ich das im Browser auf dem Laptop gewohnt bin.
Ja.
Aber man kann einfache Sachen mitmachen, mal kurz eine Videobeschreibung ändern, kurz mal Veröffentlichungszeitpunkt für ein Video festlegen und so. Diese grundlegenden Sachen kann man in der App machen.
Bin jetzt schon gleich abgelenkt, weil ich will jetzt gleich irgendwas machen.
So, genau. Was auch das YouTube-Studio dir hilft, was ja ein sehr großer Punkt, wo wir auch mal noch drauf zu sprechen kommen sollten, ist es mit dem Urheberrecht.
Genau.
Was ja für den Influencer ein sehr großes Problem ist, aber da müsste man nochmal getrennt drüber sprechen.
Ja.
Können wir dann nochmal kurz mal ein paar Minuten. Es gibt natürlich die Möglichkeit zu sehen, wer tut dein Urheberrecht verletzen.
Ja.
Laden andere Leute deine Videos neu hoch?
Ja.
Ist das okay? Machen die da irgendeinen neuen Nutzen draus? Also du die das kommentieren oder haben die das nur 1:1 hochgeladen, um so Sachen zu sehen? Dann natürlich bietet einem das YouTube-Studio die Möglichkeit, was hier unter dem Punkt Monetarisierung steht, halt eben das Ganze mit Video zu mit der Werbung zu verwalten und auch mit den Kanalmitgliedschaften, was man ja auch machen könnte, dass nochmal Nutzer zusätzlich zahlen, um in deinem Kanal Mitglied zu werden. Aber damit habe ich mich überhaupt noch nicht befasst. Macht auch in meiner Größe überhaupt keinen Sinn. Ich finde es auch bei größeren Kanälen etwas merkwürdig. Aber es ist halt auch eine Möglichkeit, seinen Nutzern nochmal gesonderte Inhalte, also seinen Mitgliedern nochmal gesonderte Inhalte zu liefern. Genau, dann hat man über das YouTube-Studio natürlich die Möglichkeit, das Aussehen seines Kanals anzupassen. Die Titelbilder, dann welche Playlists werden auf der Startseite vom Kanal angezeigt. Welche Videos werden da als, wenn man bei so einem YouTuber auf den Kanal drauf geht, läuft so ein Video los. Welches Video läuft da los und so ein paar Sachen. Dann halt auch wie über das Branding und so. Das Titelbild, also dann das Thumbnail für deinen Kanal, das dann dieses runde Bildchen zu ändern und so. Und eine sehr schöne Funktion, die einem YouTube bietet, wo wir dann wieder beim Urheberrecht wären, ist die Audio-Mediathek. Da stellt einem YouTube Musik und Soundeffekte zur Verfügung, die garantiert keinen Content-Match bringen.
Oh.
Ja, das ist ja die große Angst von jedem YouTuber. Also die ist relativ umfangreich. Also ich tue 95% der Musik, die auf meinem Kanal zu hören ist, kommt aus dieser YouTube Audio Library, Mediathek heißt, sorry. Und es ist einfach, weil es ist heutzutage sehr schwer geworden, frei, also nicht nur kostenlose Musik zu finden, sondern Musik zu finden, die einem rechtlich keine Probleme macht. Weil selbst wenn die Musik jetzt unter irgendeiner CC-Lizenz gestellt ist, dann ist die dann wieder vielleicht nicht für kommerzielle Zwecke zugelassen, fällt es wieder durch. Oder oft hat man auch das Pech, dass selbst wenn ein Musikstück vielleicht unter einer freien CC-Lizenz ist, dass du damit machen darfst, eigentlich was du willst, dass es trotzdem sein kann, dass irgendein anderer noch die Lizenz auf dieses Musikstück beansprucht. Zum Beispiel, wenn du bietest als Künstler deine Musik an, vertreibst die aber jetzt über irgendeinen Musikdienst. Gleichzeitig noch gibt es viele Musikdienste, die sich das Recht rausnehmen fürs YouTube-Streaming. Um damit halt dann, also selbst wenn man beim Künstler, das habe ich jetzt auch von einem YouTuber kurz ein Video gesehen, der wollte unbedingt ein Video bei sich ein Lied bei sich in dem Video verwenden, hat dann eine sehr kleine Künstlerin, die angeschrieben hat, gesagt, du, ich habe hier die Schallplatte von dir, ich möchte gerne dieses Lied verwenden, möchte Lizenz erwerben, hat die dann auch für, glaube ich, knapp $300 erworben, hat das Video hochgeladen und zack, kam ein Content-Match. Da hat dann eine Firma, irgendwie CD Baby oder irgendwie heißt die, hat gesagt, nö, wir haben das Recht da drauf.
Ja.
Daraufhin ist er zur Künstlerin gesagt, hat gesagt, Moment, was ist denn da? Wieso machen die ein Content-Match? Hat gesagt, oh, ich habe auch keine Ahnung, ich frage mal nach. Und dann hat die festgestellt, dass sie dieses Lied über CD Baby irgendwie auch auf eine CD vertreibt, die halt eben produzieren und vermarkten. Und dass sie da wohl einen Vertrag unterschrieben hat, wo irgendwo im Kleingedruckten steht, dass sich hier diese Firma das Recht rausnimmt, die YouTube-Vermarktungsrechte zu nutzen.
Ja, das ist
Ich meine, das ist im ersten Moment, gerade wenn man jetzt einen Kanal hat, mit dem man kein Geld machen wollen würde, ist das eigentlich kein Problem. Man kann ja auf YouTube, es sind ja quasi jedes Lied, das es gibt, ist ja auf YouTube hochgeladen, kann man sich als Video anschauen.
Ja.
Oft von also nicht nur von den Plattenfirmen, sondern auch von irgendwelchen Privatpersonen. Aber es ist natürlich dieses Problem mit dem Content Match, wo man auch unbedingt drauf zu sprechen kommen soll, weil das ist echt ein Thema, mit dem man sich echt befassen sollte, wenn man Videos auf YouTube hochladen will. Genau, weil seit Anfang an, also seit es YouTube gibt, haben ja Leute Musik auf YouTube hochgeladen. Und das war Anfang für YouTube ein großes Problem. Weil dann die Plattenfirmen gekommen sind, haben die Hand aufgehalten und gesagt, YouTube, bitte zahl dafür. Also hat sich YouTube irgendwann mal mit diesen Plattenfirmen geeinigt und hat gesagt, okay, wir führen ein automatisches System ein, halt eben dieses Content-Match-System, das halt eben hier zeigt, wenn jemand eure Musik verwendet. Und das ist ja alles schön und gut. Früher kam ja dann oft die Meldung, oh, dieses Musikstück ist in deinem Land nicht verfügbar. Das ist ja, dann war halt das Video da gesperrt. Aber wo halt jetzt viele YouTuber das Problem haben, ist, in dem Moment, wo so ein Content-Match auftritt, wird dir die Möglichkeit genommen, für dieses Video Werbung zu schalten und damit Geld zu verdienen.
Ja, ja, klar.
Und die kompletten Werbeeinnahmen gehen dann an den Rechteinhaber der Musik.
Mhm.
Das hört sich im ersten Moment, ja, okay, aber dann kommt der Haken an der Sache. Selbst nehmen wir an, du hast ein 30-Minuten-Video. In diesem 30-Minuten-Video ist ein 10-Sekunden-Ausschnitt von irgendeinem Lied, irgendeinem Popsong. Dann gehen nicht nur diese 10 Sekunden an den Musikfirma, sondern die Musikfirma, also der Rechteinhaber von diesem Lied, bekommt die Werbeeinnahmen für das komplette Video.
Ja, verstehe.
Ja.
Das möchte man natürlich.
Das möchte man nicht, vor allem nicht jetzt, wenn man, wie gesagt, davon lebt und darauf angewiesen ist, dass dieses Video ein paar Dollar alt einbringt.
Mhm.
Und das ist jetzt, wo auch schon viele YouTuber mittlerweile gesagt haben, Moment, wir müssen da was ändern, das kann nicht sein, dass, ich meine, es kann ja auch mal auf Versehen passieren, man hat irgendwie im Hintergrund ein Radio laufen.
Genau, ja, ja, im Hintergrund gibt es Geräusche.
Und diese Content-Matches, die sind mittlerweile sehr feinfühlig geworden. Also die erkennen auch, wenn das Lied langsamer oder schneller läuft oder auch nur verzerrt ist, die erkennen sehr viel, beängstigend viel. Und da ist es natürlich doof, wenn du da Tage und Wochen Arbeit in so ein Video reinsteckst und plötzlich steckt sich da so eine Plattenfirma, die eh Geld hat wie Heu, deinen gesamten Gewinn ein.
Ja, das ist nicht gut.
Und du kannst eigentlich als YouTuber da relativ wenig gegen machen. Selbst wenn du, wie gesagt, wie in dem einen Fall, die Rechte für das Lied ja quasi erworben hast.
Ja.
Weil jetzt kommt der nächste Haken, man kann Beschwerde einlegen gegen diese Urheberrechtsverletzung. Ja, das Problem ist, diese Beschwerde wird dann dem Rechteinhaber vorgelegt und der darf dann selbst entscheiden, ob diese Beschwerde gerechtfertigt ist oder nicht. Und sonst hast du da, also da hast du quasi eigentlich überhaupt keine Chance, weil natürlich der Rechteinhaber immer sagt, nö, also zumindest außer er hat selber die Rechte verkauft für dieses Lied. Der sagt natürlich immer, nö, das ist gerechtfertigt, also dass ich da hier die Einnahmen einstreiche. Und da ist halt eben, ich meine, es kann natürlich auch dazu kommen, dass dann dein Video in verschiedenen Ländern gesperrt wird. Das ist, das ist vielleicht auch das, was, wo man sich auch, selbst wenn man jetzt Videos macht, wo man Musik verwendet, und man möchte mit diesem Video kein Geld oder dergleichen verdienen, man sich trotzdem über die ganze Problematik Gedanken machen sollte, weil man natürlich nicht will, dass sein Video dann in verschiedenen Ländern gesperrt ist. Also das ist so ein ziemlich kompliziertes Thema, mit dem man sich leider auseinandersetzen muss. Und das geht jetzt nicht nur mit Musik. Videoclips sind jetzt mittlerweile ja auch ein großes Thema.
Ja.
Da sind ja zum Beispiel Disney ist da sehr aggressiv geworden in den letzten Jahren. Und hat gerade auch aus, wenn Leute jetzt kurze Videoclips aus Reviews oder so raus haben und darüber ein eigenes, also weil sie ein Review über den Film gemacht haben oder so. Und halt eben diesen Videoclip ja quasi in einer Art und Weise verwenden, wie du den ja nach dem jeweiligen Recht, meist nach dem amerikanischen Recht, ja verwenden darfst. Das ist Fair Use, was ja die Amerikaner haben. Wo jetzt dann im Nachhinein Disney gesagt hat, bei Videos, die schon 1-2 Jahre online sind, nö, jetzt nicht, das ist jetzt hier Urheberrechtsverletzung, wir sperren jetzt das Video oder wir nehmen halt die ganzen Werbeeinnahmen von diesem Video weg.
Naja.
Also, das ist mit Video und es geht ja noch weiter. Disney fängt ja jetzt auch schon, zum Glück sind wir auf YouTube noch nicht so weit, aber auf Instagram haben die vor kurzem eine Unterlassungsklage an einen Cosplayer geschickt. Weil dieser Cosplayer dem Charakter Loki, der von Tom Hiddleston im MCU ja gespielt wird, sehr ähnlich sieht. Aber die sehen sich halt einfach nur zufälligerweise sehr, sehr ähnlich, die beiden Menschen.
Naja gut, es geht ja beim Cosplay auch dann schon darum, dass man...
Ich weiß, aber nicht nur, es kommt das Lustige, nicht nur, wenn dieser Cosplayer die Figur Loki, was er, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob überhaupt Loki dargestellt hat, aufgetreten ist, auch wenn der einfach nur Bilder von sich selber hochgeladen hat, Selfies oder so. Der hat der ist einfach ein Doppelgänger, eine verwechselnde Ähnlichkeit. Plötzlich Disney gesagt, nö, hier hör mal auf, von dir Bilder hochzuladen. Du siehst einem unserer Charaktere zu ähnlich.
Naja. was aber eigentlich nicht geht.
Ja, aber es ist irgendwie denkt Disney doch, dass es geht.
Ja, ja.
Und es wird halt in den, es wird halt bei vielen Sachen immer mehr ein Problem. Mhm. Man hat auch bei Bildern mittlerweile das Problem, man muss aufpassen, was für Bilder man verwendet.
Ja. Da, das ist ja auch für mich das Problem. Ich brauche auch Kapitelbilder für heute und ich habe schon die ganze Zeit zwischendurch mal überlegt, was ich nehme für Kapitelbilder. Denn ja, müssen wir mal gucken, ob vielleicht, ob wir was aus dem Stream, den du aufgenommen hast, nehmen kannst. Naja, es ist halt immer schwierig.
Ja.
Und ich brauche halt für jedes Kapitel ein Bild.
Ja.
Und am besten quadratisch, was jetzt wieder bei unserem Stream schwierig wird. Und ich brauche halt auch ein Startbild. Und es ist wirklich wichtig.
Ja.
Und da ist, wenn man die Bilder nicht selber macht,
das ist man,
ganz, ganz schwierig.
Man muss eigentlich nicht nur das, man muss eigentlich das Video und alles drumherum heutzutage an seinem Video also selbst produzieren.
Mhm, ja.
Es gibt ja auch viele YouTuber, die jetzt hergehen, die produzieren ihre Musik selber, die, wenn sie irgendwelche Bilder haben, verwenden die ausschließlich nur noch Sachen, die sie selber, selber gezeichnet, fotografiert etc. haben, um einfach so wenig wie möglich Angriffsfläche für irgendwelche Rechtsanwälte und dergleichen zu bieten.
Ja, ja.
Es ist echt ein großes Problem geworden.
Mhm. Genau. Naja, das wird immer, immer schwieriger. Ja. Und jetzt, da können wir gleich noch politisch werden, da haben wir noch das ganze Problem mit den Upload-Filtern und so. Naja.
Ja, das wird das nächste Thema.
Wenn du was hochlädst, zum Beispiel das von dir produzierte Video und das passt nicht in die Upload-Filter, dann ist plötzlich Schluss mit lustig, ne?
Also das,
ja,
da tut man sich als so kleiner Kanal, ich glaube, das glaube ich auch das Problem dann für die großen Kanäle später.
Mhm. Ja, ja.
Es wird einfach immer, ein immer schwieriger.
Nur ein großer Kanal hat dann möglicherweise die Ressourcen.
Ja.
Und kleiner nicht. Das ist halt immer das Problem, dass dann die Kleinen auf der Strecke bleiben und damit bleibt auch Kreativität auf der Strecke.
Ja.
Die Kreativität ist möglicherweise auch bei den Kleinen teilweise höher als bei den Großen.
Ja.
Ja, gibt es auch große Kreative, aber ja.
Ja, ich hoffe ja da, dass sich da in den nächsten Jahren vielleicht im Urheberrecht einfach mal ein Neudenken ansiedelt.
Ach, das hoffe ich seit vielen Jahren.
Ja, aber es ist halt, solange diese alten Firmenstrukturen der Musikindustrie, der Filmindustrie und alles noch da ihre Hand drauf halten.
Ja.
Und die Medienunternehmen wie YouTube und dergleichen da noch mitspielen, wird es halt einfach sich auch nicht ändern.
Naja, naja. Ja, schlimm. So, wir sind aber, müssen noch ein paar technische Fragen klären. Also wir haben jetzt hier so ein bisschen geschnitten und Tonsynchronisation, da sagst du, gibt es auch entsprechende Programme.
Ja.
Wo findest du die? Also wenn du jetzt sowas synchronisieren willst?
Mit Text oder?
Also
oder
der gute Ton mit dem schlechten Ton. Also, wir haben
also
jetzt
das mache ich ja. Das mache ich
jetzt Stream ist der schlechte Ton.
Das mache ich zum Beispiel in KDN Live.
Ach, das geht da drin.
Das geht da drin. Ich glaube, selbst Audacity, je nachdem, wie man es ausspricht.
Audacity, glaube ich.
Ja, hat mittlerweile da eine Funktion. Da kannst du einfach sagen: Oh, das hier ist meine Referenztonspur.
Mhm.
Dann klickst du die an, sagst Referenz, dann rechnet er das kurz durch. Und dann sagst du: Das hier ist meine zweite Tonspur. Dann rechnet er die durch, guckt nach, ob er Übereinstimmungen findet und schiebt die dann an die richtige Position.
Verstehe. Das, okay, alles klar.
Das funktioniert eigentlich mittlerweile sehr gut. Das einzige Problem, was ich aktuell habe, gerade bei, wenn ich längere Aufzeichnungen habe, die beiden Geräte, meine Kamera und mein Tonaufnahmegerät, sind natürlich zeitlich nicht miteinander synchronisiert.
Ja.
Wie es das jetzt im Profifilmbereich ja schon seit Jahrzehnten übrig ist. Die haben ja so ein Funksignal, das sie synchronisiert. Das habe ich nicht. Das heißt, es kann sein, dass die zeitlich nach einer Zeit auseinanderlaufen.
Mhm.
Aber dann macht man halt einfach einen Schnitt, sagt wieder hier Referenztonspur, die andere und lässt es dann wieder neu synchronisieren.
Denn was man ja nicht haben will und was früher ein Problem, heute teilweise auch noch, ab und zu sehe ich das, ist, dass es nicht lippensynchron ist.
Ja, das ist leider immer ein Problem, aber da die Technik funktioniert ja mittlerweile sehr gut. Ich hatte es jetzt auch schon ein, zwei Mal, dass ich tatsächlich dann meine Tonspur frameweise hin und her geschoben habe, weil ich irgendwie, weil der Referenzton gerade nicht gut genug war oder der andere Ton, je nachdem, um das Ganze zu synchronisieren.
Ja, man braucht natürlich dann möglicherweise als Nutzer auch noch eine gute Abspielsoftware, wo man das dann auch nochmal nachjustieren kann.
Also es ist halt, stimmt, gerade so Videoschneiden kann ab und zu mal ziemliches Gefummel werden.
Mhm.
So, wo man echt dann Videos um frameweise dann weiterschiebt und dann wieder abspielen lässt und wieder ein Frame weiterschiebt und einfach mal guckt, wie passt es jetzt, wie passt es nicht.
Ja.
Man hat ja auch selber einen gewissen Qualitätsanspruch, der auch mit Video zu Video wächst.
Mhm.
Zumindest bei mir versuche ich das. Und
Ja, das ist alles viel Arbeit. Also ich habe schon mit dem Podcast genug Arbeit. Wenn ich jetzt auch noch Video machen würde, meine Güte, das kenne ich ja gar nicht mehr.
Wobei, ich muss...
Vielleicht, wenn ich irgendwann mal in Rente bin. Ja. Aber dann sehe ich so schlecht aus, dass ich nicht selbst auftreten kann. Naja.
Ja, wobei, das Videoschneiden geht bei mir, finde ich, relativ flott. Also von den kompletten...
Mhm.
Von dem kompletten Prozess, das Video aufzunehmen, ist tatsächlich, finde ich, das Video schneiden relativ kurzer für mich.
Mhm.
Das ist, wenn ich jetzt mal, nehmen wir mal an, ich habe jetzt am Tag über 2-3 Stunden Material gefilmt für eine Reparatur. Mhm. Dann setze ich mich meistens abends hin und du dann das Ganze hier, ich habe den Vorteil, dass bei mir alles chronologisch ist.
Mhm.
Die Reparatur fängt am Anfang an und hört am Ende auf. Ich habe ja jetzt keine... Ich muss jetzt ja nicht irgendwas zwischen reinschneiden oder so.
Mhm.
Oder zur Verständlichkeit irgendwelche Sachen mal die Reihenfolge verändern. Also selten. Und dann, ich ziehe mir die ganzen Videos, die Rohfiles rein und fange die dann an, alles überflüssig rauszuschmeißen.
Mhm.
Das Arschschnitt. Und dann bleibt ja schon mal ein schöner Rohschnitt übrig und dann wegen. Meine Übergänge rein, ein bisschen Textüberblendungen und so.
Und da kannst du dann auch zum Beispiel, wenn du dann so einen Zeitraffer haben willst, kannst du das dann auch da machen.
Ja, kann ich auch einfach das ist einfach hier von dem Videoschnipsel Geschwindigkeit anpassen, schneller oder langsamer, je nachdem, was man gerade braucht.
Das kann man auch nachbessern, wenn die Beleuchtung ein bisschen...
Man kann auch, da hat jetzt KTN Live nicht gerade die besten Möglichkeiten. Es hat zwar grundlegende Möglichkeiten, um ein bisschen Farbangleichungen zu machen und Bild aufhellen und so, das geht. Geht natürlich meistens dann am Ende auf die Qualität vom Video, weil Informationen, die nicht da ist, kann man nicht herstellen.
Klar.
Aber es gibt dann natürlich auch die professionelleren Programme wie Adobe Premiere und so, die auch dementsprechend dann kosten. Die haben da wesentlich bessere Möglichkeiten für Farbangleichung und so und zum Weißabgleich.
Weißabgleich,
ja.
Na gut, das machst du natürlich aber, Anfang an deiner Kamera. Aber.
Ja, aber es ist natürlich immer, wo es einem relativ einfach ist, halt einfach schon so Sachen beim Filmen sicherzustellen, dass die Ausleuchtung passt, dass die Kamera passt.
Ja. Hatten wir vorhin gar nicht besprochen. Bei der Beleuchtung, welche Beleuchtung, hast du da irgendwelche speziellen Lampen?
Okay? Ja, ich habe es ja schon vorhin kurz mal erwähnt in dem Nebensatz. Ich habe mir am Anfang auf Amazon so ein Set mit 2 Videoleuchten, also LED.
Ah, ja.
Das sind so kleine LED-Scheinwerfer, ungefähr so, wie groß sind die? So 10 mal 15 Zentimeter, die haben so einzelne LEDs, die funktionieren mit einem Akku.
Mhm.
Da ist ein Sony-Akku drin, also von der Form her für alte Sony-Kameras, also bekommt auch sehr gut Akkus nach oder zusätzliche. Die haben beide ein kleines Stativ, sind ziemlich relativ wackelige Dinger, aber die machen ein schönes Licht.
Ja, das ist doch...
Und bei mir kommt man eigentlich eine sehr einfach gute Ausleuchtung hin. Und auch,
ich wollte nur wissen, weil ich das vorhin nicht so genau mitbekommen hatte, was du da machst zur Ausleuchtung.
Weil es ist, je mehr Licht man hat, desto schöner wird am Ende das Bild, desto weniger verrauscht ist es.
Ja, das stimmt.
Und gerade jetzt beim Autoschrauben ist es doch oft sehr dunkel. Und da bin ich selbst immer erstaunt, wie gut es dann doch diese Scheinwerfer hinbekommen, mit dieser doch in die Jahre gekommenen Kamera da ein schönes Bild zu zaubern.
Ja, ja. Das ist dann, was für ein Format, das Bild?
Also die Kamera hier, die ich jetzt hier habe, die nimmt in 1080p auf, also in 16:9, mit 50 Frames per Second. Und das Format, das da rauskommt, ist jetzt irgendein ich weiß gar nicht, was für ein Videoformat das da direkt rauskommt. Die hat jetzt nicht die Möglichkeit, direkt als MP4 aufzunehmen.
Mhm.
Oder als WebM, wie andere Kameras.
Mhm.
Sondern die schickt, die hat irgendwelche merkwürdigen Stream-Dateien, die auch sehr in einem Unterverzeichnis der SD-Karte versteckt sind.
Mhm. Ja gut, das ist
aber oft das so ist, das ist eigentlich noch relativ schnuppe, wo die auf der Karte liegen oder wie die heißen. Bisher konnte jedes Videoschnittprogramm die Dateien ohne Probleme lesen und bearbeiten.
Ja, das ist ja gut.
Ja.
Ja. Und gut, dann haben wir es jetzt soweit, dass wir die Post-Production. Gibt es noch irgendwas in der Post-Production, was wir vergessen haben? Schnitt?
Ich meine, also ich kann ja nochmal grob drüber gehen, wie ich jetzt so ein Video schneide. Ich gehe persönlich her, lade mir erst das ganze Video rein, ziehe meine Tonspur rein vom Audioaufnahmegerät, synchronisiere die ganzen, schmeiß schon mal alles über, also alles das grob, alles Überflüssige raus.
Mhm.
Ich lasse ja oft die Kamera mal 2-3 Minuten vorher loslaufen, bevor ich dann das Tonaufnahmegerät starte und so Späße. Mhm. Dann lasse ich das Ganze mir einmal vorrendern, dass ich quasi diese beiden, die Tonspur, die neue Tonspur und die Kamera verbunden habe, also das Videobild.
Mhm.
Dann mache ich ein neues Projekt, ziehe da dann dieses vorgerenderte Video rein, fange an, das zu schneiden. Also ich schneide alles Überflüssige raus.
Mhm.
Fange an, dir wegen die Überblendungen zu machen, den Schnitt, also dann nochmal wegen zu kürzen alles, vielleicht Zeitraffer und so Zeug. Fange an, dann noch irgendwelche Bilder einzublenden, Texte etc. Und ganz zum Schluss setze ich dann noch meine Hintergrundmusik, wenn ich eine verwende, mit rein. Vorspann und Abspann natürlich, den ich ja quasi ja als immer die gleichen ja fast habe. Und ja, und dann lasse ich das Ganze durchrendern. Und das ist eigentlich schnelle, effektive Art und Weise, sowas zu schneiden. Aber es geht halt auch nur so schnell, weil ich halt einfach quasi aus einer Datei rausschneide. Mit nur einer Kamera hast du jetzt natürlich jetzt irgendwie mit drei Kameras gleichzeitig gefilmt, irgendwie Outdoor-Aufnahmen mit die drei Leute gleichzeitig gefilmt haben. Man muss die ja schon alle dann erstmal chronologisch sortieren und immer raussuchen, welcher Kamerawinkel sieht jetzt besser aus, wird es natürlich wesentlich aufwendiger.
Ja, klar.
Aber ja, nee, so geht's auch. Und am Ende kommt ja meine fertige Datei raus. Die lasse ich als natürlich in bestmöglicher Qualität als 1080p-Video, als MP4 rendern. Und die wird dann auf YouTube hochgeladen über das YouTube-Studio. Dann kann man auch gleich schon mal den Titel des Videos eingeben, die Videobeschreibung, kann ein Thumbnail hochladen, das angezeigt wird. Zur Not kann man auch, bietet auch YouTube einen die Möglichkeit, aus 3 oder 4 verschiedenen Standbildern aus dem Video, das YouTube sich selbst raussucht, auszuwählen.
Ah ja.
Ja, die macht halt so Vorschläge. Ab und zu mal ganz lustige Bilder dabei, aber meistens nichts Brauchbares. Lädt man ein Thumbnail hoch und dann kann man noch natürlich noch ein paar zusätzliche Daten sagen, wo wurde das Video aufgenommen, welche Kategorie. Dann auch ganz wichtig, jetzt gerade wie hier dem amerikanischen Recht, was ja YouTube ist ja eine amerikanische Firma, zu sagen, wurde das Video für Kinder produziert oder nicht?
Ja.
Oder ist das Video halt ab 18 oder nicht? Noch so Daten zu machen. Dann wird auch gleich YouTube macht das jetzt seit neuestem gleich am Anfang mal so eine grundlegende Urheberrechtskontrolle gemacht. Das hat, früher hast du es erst nach wenigen Tagen erfahren.
Ja, das ist der Upload-Filter.
Jetzt sagt einem YouTube das gleich, oh, passt nicht. Vielleicht mit etwas Glück sagen sie das ja grob, was nicht passt. Meistens sagen sie einem ja nur, es passt irgendwas nicht.
Ja.
In deinem 3 Stunden langen Video, irgendwas passt nicht. Toll. Ja. Und dann, ganz wichtig, dann kann man natürlich noch diese Endcards hinzufügen, also am Ende vom Video auf andere Videos von einem selber hinweisen, beziehungsweise während dem Video noch diese Einblendungen machen, die lustigerweise eigentlich nur am Browser, am PC angezeigt werden, aber nicht in den Apps.
Ja.
Das ist immer zum Kopfschütteln.
Ja.
Und natürlich ganz wichtig, den Veröffentlichungszeitpunkt festlegen.
Ja.
Ob's, also erstmal die Art, ob es ein privates Video sein soll.
Genau.
ob es ein ungelistetes ist. Mhm. Das heißt, man kann es über einen Link teilen, aber jeder, der den Link hat, kann es aufrufen. Ob es gleich öffentlich sein soll. Dann gibt es ja noch die Sofortpremiere. Dann kannst du ja live mitten im Live-Chat dir die Premiere laufen lassen und gleichzeitig mit deinen Zuschauern kommunizieren. Oder ob es halt eben zu einem gewissen Zeitpunkt erst veröffentlicht werden soll. Was natürlich praktisch ist, wenn du jetzt einfach schon mal Videos im Voraus produzierst. Ich habe schon mal 3-4 Videos, sagen wir mal, und ich will, dass jeden Samstag ein Video veröffentlicht wird. Automatisch, ohne dass ich mich selber drum kümmern muss. Wobei dieser Veröffentlichungszeitpunkt festlegen hat auch wieder ein paar Nachteile, weil man hat nicht die Möglichkeit, das Video so lange als angelistet, also das Video ist so lange privat, also nicht über den Link aufrufbar. Also es ist eigentlich fast eher besser, wenn man das alles händisch macht und das Video dann, wenn es online gehen soll, per Hand online stellt, damit man es vielleicht vorher anderen Leuten zeigen kann. Es gibt ja oft die Möglichkeit, wenn jetzt der YouTuber Patreon hat, so den sogenannten Early Access zu geben, dass dann deine ganzen Patreon-Mitglieder bekommen den Link schon mal vorher, können schon mal vorher das Video angucken, Kommentare etc. Und nach ein paar Tagen schaltest du es für das Rest der Welt frei.
Kannst du kurz erklären, was das Patreon ist?
Patreon ist ja eine Plattform, die auch von einem YouTuber gegründet, also von einem YouTuber-Musiker gegründet wurde, also mitgegründet. Und es ist quasi eine Möglichkeit, Creators, also Influencern, wenn man es mal diesen Übergriff nehmen, finanziell zu unterstützen. Mit Gegenleistung. Also nicht immer mit Gegenleistung, kannst du auch einfach nur so Geld geben. Natürlich ist es schöner, wenn du auch irgendeine Art Gegenleistung bekommst. Wie gesagt, auf dieser Plattform kannst du dann den Künstler unterstützen oder den YouTube oder was auch immer. Entweder einfach nur Geld geben oder der YouTuber oder wer auch immer, also in dem Fall jetzt YouTuber, kann dir halt die Möglichkeit geben, gewisse Rewards, also sogenannte Tiers oder wie die das dann nennen, zurückzugeben. Einer der beliebtesten ist halt eben dieser Early Access, dass man vor allen anderen das Video sehen kann.
Ja.
Oder auch sehr beliebt ist, dass man in den im Abspann namentlich erwähnt wird, vielleicht in verschiedene Kategorien. So der typische Preis ist, also so der typische Beitrag ist ja dann meistens so für $5 oder 5 Euro so in dieser Preiskategorie. Dass man dann meistens den Early Access bekommt und gleichzeitig noch im Videoabspann mit erwähnt wird per Text.
Ja, interessant. Also werde ich auch verlinken. Ich kannte das schon, aber das können wir dann nochmal verlinken, weil das, glaube ich, für Einsteiger in YouTube nicht so ganz unwichtig ist.
Nee, gerade für jemanden, der jetzt vielleicht plant, damit sich finanziell zu unterstützen, seine Reisen zu finanzieren, seine Videoproduktion zu finanzieren und dergleichen, ist es eine einfache Möglichkeit, Geld einzusammeln, halt eben auch gegen oder auch einen Mehrwert seinen Mitgliedern zu geben.
Ja.
Gleichzeitig kommt relativ viel Geld bei dem YouTuber selber an. Also die Preise, die Patreon da einbehält, sind, glaube ich, relativ human. Ich glaube, ca. 5% oder so bloß. Also das ist, finde ich, überschaubar.
Also du nutzt es nicht?
Ich nutze es tatsächlich. Ich habe es seit über einem Jahr. Ich habe genau 2 Unterstützer. Ich bewerbe es jetzt auch nicht sehr aggressiv wie mancher YouTuber. Ich habe ab und zu mal so eine Einblendung, wie ich habe ja das und naja, bisher ist da noch niemand drauf angesprungen.
Ja.
Aber ich habe diese Möglichkeit, man kann mich darüber unterstützen. Man kann auch darüber Early Access zu den Videos bekommen, beziehungsweise irgendwann, falls es mal jemand anklickt, auch die Möglichkeit, bei mir im Abspann als Unterstützer namentlich erwähnt zu werden.
Aber das mit Patreon kannst du nicht machen, wenn du halt einen Veröffentlichungszeitpunkt angibst, weil niemand darauf zugreift.
Genau, das ist nämlich einer der Nachteile. Vor allem, du willst ja auch in dem Moment, wo dein Video online geht, willst du es ja auch auf verschiedenen Plattformen kundtun, auf Facebook, Twitter, Instagram.
Genau.
Und das musst du halt mehr oder weniger händisch machen. Von daher ist es besser, du stellst dir dein Video, dann, wenn du gerade Zeit hast, online, stellst dir halt den Wecker, oh, ich muss mein Video online stellen und dann tust du gleich die ganzen Links in die Welt rausverteilen, damit die Leute auch dein Video finden.
Naja. Und wie machst du das mit Padfilm, mit Early Access?
Ich meine, zur Zeit bei den Zweien ist es noch sehr überschaubar, aber ich kann über Patreon kann ich ja so einen Post erstellen. Mhm. Es ist ja quasi, sieht aus wie ein Blog, wie ein klassischer Internetblog, wo ich halt Nutzer drauf habe.
Ach, und da kannst du das Video dann einbinden.
Da kann ich dann einen kleinen Post Beitrag schreiben, hier das Video einblenden und kann das halt nur für die Leute, die halt eben quasi diesen Tier haben. Dann freigeben. Dann bekommen die vorher den Link, können das auch direkt auf der Patreon-Webseite anschauen.
Mhm. Verstehe.
Und ja, das ist eigentlich eine relativ schöne Funktion. Es geht eigentlich relativ einfach zu machen, aber es geht halt auch nur, wenn man den Veröffentlichungszeitpunkt per Hand einstellt.
Ja. Aber das spricht einiges.
Ja, dafür. Ich habe zum Beispiel jetzt ich verfolge einen größeren YouTuber, einen Techmoan.
Mhm.
Das ist ein Engländer, der sehr viele Retro-Audio-Hardware und so vorstellt und ein bisschen wegen repariert, also vor allem sehr viel kassettenlastige und schallplattenlastige Sachen. Und der tut, bei dem bin ich auch im Patreon drin, also da komme ich auch im Abspann namentlich vor. Und der geht quasi her, der stellt immer das nächste Video auf Patreon online und stellt gleichzeitig das letzte Video auf YouTube dann frei. Also der macht dann immer, wenn er das immer gleich das nächste weiter, macht dann diese Interaktion, dass er für Patreon eins freischaltet und dann für den Rest für YouTube das alte.
Mhm.
Macht er eigentlich immer gleichzeitig.
Ja.
Weil dann hat er quasi einmal so, ich weiß gar nicht, wann stellt er seine Videos online? Ich glaube meistens so hier am Wochenende hin. Und dann hat er halt irgendwann so eine halbe Stunde, wo er sich mal darum kümmern muss, diesen Patreon-Post zu schreiben und dann auf YouTube das freizuschalten und dann noch auf seinen verschiedenen Quellen kundzutun. Und dann hält sich das im überschaubaren Rahmen.
Ja. Ja, und wenn es dann veröffentlicht ist, bist du fertig?
Dann bin ich erstmal fertig. Dann ist natürlich, dann geht es in die Analytics von Google rein, also von YouTube und dann fiebert man erstmal mit und hofft, dass Zuschauer kommen, dass seine Werbe, also dass jetzt die Werbung, die man für das Video gemacht hat, auf den Plattformen erfolgreich war, dass hoffentlich man zum richtigen Zeitpunkt veröffentlicht hat, wenn gerade möglichst viele Leute online sind, die das sehen und dann fiebert man einfach ein bisschen mit, wie sich die Zahlen so entwickeln. Wie gesagt, die sind bei mir eher so mau aktuell. Wie gesagt, ich bin froh, in 24 Stunden, 100 Viewer, das ist so für mich die Zielgrenze, die ich mir setze. Habe ich jetzt bei den letzten 2-3 Videos nicht geschafft. Ich hatte aber auch schon Videos, die dann in den ersten 24 Stunden 200 Viewer hatten. Und dann geht es natürlich darum, vielleicht, falls Kommentare kommen, mit diesen noch zu interagieren. Weil wenn Kommentare kommen, dann kommen die meistens innerhalb der ersten paar Tage. Und da ist natürlich schön, wenn man dann relativ kurzfristig darauf antworten kann.
Ja.
Weil man möchte ja auch eine gewisse Interaktion mit seiner Community haben. Was ich auch irgendwie wichtig finde. Und ich mag die Rückmeldung. Ich mag es, wenn Leute noch Fragen zum Video stellen und ich dann nochmal Sachen genauer erklären kann. Aber im Großen und Ganzen ist dann eigentlich die Arbeit an so einem Video fertig. Man kann natürlich dann im Nachhinein, nachdem man das Video online gestellt hat, noch ein paar Sachen dran machen, wie zum Beispiel weitere Untertitelspuren hinzufügen und so. Aber im Großen und Ganzen war es das dann. Dann fängt natürlich dann die Arbeit, sobald das eine Video fertig ist, mit dem nächsten an.
Ja. Ja, Untertitel finde ich ja auch faszinierend, also dass es da so Communities gibt, die dann Untertitel auch machen und so.
Ja.
Also, ja.
Ja, es ist einfach eine nette Sache, aber es ist halt eine sehr, sehr zeitaufwendige Sache.
Ja, ich habe selber auch mal Untertitel geschrieben.
Ja.
Und das ist schon schwierig.
Ja, also gerade wenn ich jetzt versuche, eines meiner eigenen Videos, die ich ja kenne, von Deutsch auf englische Untertitel zu übersetzen, sich das erstmal anzuhören, dann überlegt erstmal, was habe ich da gesagt? Dann schreibt man sich erstmal das auf Deutsch nieder. Dann fängt man an, das zu übersetzen. Dann muss man das natürlich dann wieder ins Video einfügen und dann ist man schnell bei so einem 15-Minuten-Video, dass man da 2-3 Stunden für die Untertitel drüber sitzt.
Ja. Ja.
Und das frisst halt einfach mehr Zeit, als es mir lieb ist, obwohl ich es gerne machen würde.
Ja. Ja, ja. Ja, das ist, ich habe mal Untertitel gemacht für einen Freund von mir, der Filme produziert und hat da so eine Dokumentation gemacht. Und ich habe dann, ich glaube, die ich habe einen Untertitel auf Esperanto und auf Französisch für ihn gemacht. Und das war gar nicht so einfach.
Ja.
Weil also es ist einfacher, wenn man halt schon wenn man sozusagen schon einen deutschen Text hat.
Ja, wenn man schon mal als Transkript
ein Transkript hat,
dann ist es
genau, dann ist es schon etwas einfacher. Aber selbst dann, ich hatte da ein Transkript und dann las ich da was, verstehe ich nicht. Dann muss ich mir das in dem Film mal anhören, ne? Damit ich überhaupt verstehe, was ich da übersetzen muss. Denn wenn ich den deutschen Text, wenn da, und das ist ja kein geskripteter Film, sondern das ist ja eine Doku.
Ja.
Das heißt, die Leute sprechen so, wie sie sprechen. Und die sprechen undeutlich und so und unvollständige Sätze.
Ja.
Und da war halt ein Satz, den konnte ich nicht verstehen und dann kannst du ihn auch nicht übersetzen. Da war irgendein Pronomen und da weißt du nicht, was ist denn mit dem Pronomen gemeint?
Ja,
und dann muss das aber auch stimmen, denn das Pronomen, denn sonst passt der Bezug in der anderen Sprache nicht mehr.
Ja.
Also ich musste mir das wirklich dann an der Stelle anhören und bin auch nicht so recht schlau draus geworden. Also es ist viel Arbeit. Es ist wirklich viel, viel Arbeit. Und ich bewundere das. Also viele Leute machen das ja freiwillig. Ja. Dann englische Untertitel für irgendwelche Serien oder sonst was. Ja, dann gibt es ja Open Subtitles, wo man die alle finden kann. Und wenn man da sucht, also ich bin in letzter Zeit ein bisschen Fan von Dr. House. Und wenn man dann guckt, für eine Folge, da kann man wählen bei englischen Untertiteln. Also ich sehe es auf Englisch. Und mit diesen ganzen medizinischen Fachausdrücken, das ist halt schwierig. Und dann denke ich mir, jetzt ein englische Untertitel wären gut, dann kann ich, wenn ich mal was nicht verstehe, gucken und das dann eventuell nachschlagen. Na, wenn da irgendwelche komischen Krankheiten vorkommen oder irgendwelche komischen Bakterien oder Medikamente oder was auch immer, was ich nicht kenne. Und dann hat man die Auswahl bei Open Subtitles unter, ich weiß nicht wie vielen. Gut, man kann natürlich, wenn man das irgendwo auf Netflix oder sonst wo sieht, dann oder Amazon, Netflix hat es ja nicht, kann man natürlich die Untertitel nehmen, die angeboten werden. Aber bei vielen Sachen jetzt nicht da, hat zum Beispiel Amazon gar nicht die englischen Untertitel. Ja. Und dann denkt man sich, oder die französischen oder was immer man sehen will. Und dann denke ich mir, Mensch, ich muss mal gucken. Und dann wird man auffindig. Also gerade bei Englisch, bei Open Subtitles, und das sind tausende von Untertiteln und in allen Geschmacksrichtungen. Ne, mit Erklärung für Schwerhörige und so weiter. Also und ohne und also dann auch unterschiedliche Qualität und so. Alles, da gibt es schon viel. Aber ich finde es gut. Ich finde es auch gut, wenn eben Leute wie du dann für ihre Videos vielleicht auch Untertitel machen, weil es da sicherlich eine gute Community gibt, kostet natürlich wieder viel Zeit, aber gerade bei deinen Autosachen, wenn das jetzt jemand sehen will, der kein Deutsch kann, sind doch Untertitel hilfreich und vielleicht ist es besser, wenn du es erst auf Deutsch machst, weil es lebendiger ist und weil es auch fürs deutsche Publikum besser ist und dann englische Untertitel für die anderen.
Ja.
Ich denke, wenn ein Japaner nun wirklich wissen will, wie das geht und so ein Video haben will, hat er ja nichts gegen die Untertitel.
Ja.
Ja. Ja, und das war's dann?
Ja.
Dann wartest du auf den Shitstorm.
Dann warte ich, ja, der zum Glück nicht kommt, aber.
Okay.
Ja. Ich fange dann halt dann wieder direkt an, das nächste Video zu planen.
Mhm.
Das ist ja bei mir tatsächlich eher sehr spontan.
Mhm.
Was ich als nächstes mache, entscheide ich oft nur Stunden vorher, bevor ich ein Video aufnehme, wenn überhaupt, vielleicht auch noch kürzer davor.
Ja.
Weil YouTube, da gibt es ja diesen berühmten Algorithmus, da, von dem man immer wieder hört, dieser mystische Algorithmus, der einem ja die Videos vorschlägt.
Mhm.
Und der ist halt darauf ausgelegt, dass du ständig dem Videos nachschiebst. Du musst eigentlich als YouTuber mindestens pro Woche so im Idealfall ein Video produzieren und online stellen.
Genau.
Also ich meine, als kleinen YouTuber ist, also wie in meiner Größe ist es eigentlich egal, aber wenn du davon lebst, merkst du den Einschnitt in deinen Werbeeinnahmen, in deinen Zuschauerzahlen enorm, wenn du mal 1-2 Wochen auslässt.
Ja, ja. Das ist überall, also auch beim Podcasten, wenn du mal eine Pause machst, beim Podcasten, dann gehen die Hörer weg.
Ja, aber da, wie gesagt, das liegt ja nicht nur an den Hörern, sondern es liegt auch dann daran, dass halt einfach deine Videos nicht vorgeschlagen
werden. Ja, ja, klar. Das kommt bei YouTube natürlich noch dazu, und weil der Algorithmus da eben auch noch das Ganze unterstützt. Genau.
Ja. Und darum versuchen halt eben gerade größere YouTuber halt immer 1-2 Videos mindestens in der Hinterhand zu haben. Halt immer zwar so ein bisschen im Voraus zu sein mit dem Produzieren. Dass, falls sie mal nicht dazu kommen, mal in der Woche was zu machen, was Neues, halt einfach wieder was online stellen können.
Ja.
Und ich probiere jetzt, ich habe jetzt ja auch die letzten Tage sehr viele Videos veröffentlicht. Ich glaube, ich muss mal auf meine Übersicht schauen. Genau, ich hatte jetzt am 7.7. ein Video, am 11.7., am 13.7. und jetzt am 17.7. Das nächste Video ist auch schon quasi fertig, muss nur noch hochgeladen werden. Das geht dann wahrscheinlich am Wochenende online, weil ich probiere jetzt einfach ein bisschen meinen Video-Output zu vergrößern, um mich einfach wieder für den Algorithmus interessanter zu machen, in der Hoffnung, wieder neuen Zuschauern vorgeschlagen zu werden. Um wieder ein bisschen ein Wachstum in den Kanal reinzubekommen.
Ja.
Ja. Ja, weil man muss jetzt leider sagen, was ich jetzt hier gerade sehe. Ich habe seit dem Videostart einen Abonnementen verloren. Ja. Seit unserer Aufzeichnung. Aber
also bei YouTube mache ich ja nicht viel, aber meine, also ich habe dann Podcasts dann auch bei YouTube mal veröffentlicht und so, weil mir das empfohlen wurde, aber da sind die Downloadzahlen halt sehr gering und insgesamt habe ich wenig Follower, aber immerhin 800 noch was.
Ja, was heißt wenig? Das ist eigentlich schon.
Da kriege ich vielleicht demnächst sogar die Tausender voll.
Das ist eigentlich gar nicht mal so wenig.
197. 3 mehr in den letzten 28 Tagen. Ja. Naja, immerhin.
Also relativ, ich kann mal kurz erzählen, relativ zeitgleich, wo ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe, hat mein guter Bekannter und Reisepartner Eiko, über den ich ja auch schon in den Afrika-Videos erzählt habe, auch mit einem YouTube-Kanal gestartet. Den One-Way-Treffel bei Dust and Diesel heißt der. Wo er vor allem halt Videos von den bisherigen Dust and Diesel Rallye-Reisen online stellt und noch ein bisschen, was bei ihm in der Werkstatt so irgendwas er schraubt. Und der hat jetzt in der gleichen Zeit, ich glaube, knapp 320 Abonnementen bloß. Aber er ist auch nicht so aktiv wie ich im Video produzieren, weil er gerade noch Haus gekauft hat und einfach wichtigere Sachen zu tun hat.
Ja, ich mache ja hier auch nichts.
Ja,
das ist 897 schlecht. Ich brauche jetzt noch 100, dann habe ich den mystischen Status.
Wie gesagt, dafür, dass du eigentlich nichts machst, ist das echt eine sehr gute Zahl.
Ja.
Wobei du hast ja den Vorteil, dass du einfach aufgrund deiner Aktivitäten der letzten 10, 20 Jahre schon auf anderen Communities, auf anderen Plattformen halt bekannt
ist. Da gibt es eine Basis.
Du hast sehr viele Twitter-Follower. Ja. Du hast, dich kennt in gewissen Kreisen, kennt man dich sehr gut.
Ja.
So in der Hacker-Szene und so, im Chaos Computer Club etc. Du hast halt einfach schon eine gewisse Community aufgebaut.
Ja, das stimmt.
Die du jetzt quasi ja mitnehmen kannst, bei der du bewerben kannst etc.
Ja, das
und
stimmt.
Das bringt einen extrem viel. Ja. Aber wenn man quasi ja bei fast null anfängt, dann fängt man halt bei null an und dann ist es echt ein harter Weg.
Na gut, dann muss man eben auch sich in Communities engagieren.
Ja.
Ich denke, das ist ein guter Weg. Also irgendwas Community, das habe ich eigentlich vorhin schon gesagt, irgendwas Community-orientiertes zu machen. Und sei es halt irgendwie ein spezielles Hobby oder so.
Ja.
Das wollen dann Leute wissen und irgendwie kommt man dann doch durch. Und wenn man einmal die ersten Follower hat und spricht sich dann rum und dann reagiert ja auch der Algorithmus entsprechend, dann geht es plötzlich ganz gut.
Ja.
Also ich glaube, also was du machst mit der MB100, jetzt habe ich es richtig gesagt, die MB100-Geschichte, das war, glaube ich, sehr geschickt, ja, um da so eine Community eben auch für dich selber aufzubauen.
Ja.
Und dann, die schauen sich auch die anderen Sachen an, gucken sich dann auch mal das Live-Ding an. Gut, das war jetzt nicht von bester Qualität.
Ja, das
ist, ne? aber so kommt eben eins zum anderen und dann hat man plötzlich eine Community.
Ja. Na klar, man muss halt, wie gesagt, es ist ja eh gut, wenn man gerade, wenn man für die jetzt vielleicht auch überlegen, ob sie mit YouTube anfangen sollen, ist erstmal wichtig, Videos zu machen über etwas, wo man sich auskennt.
Ja.
Und vielleicht, wo man auch einfach in gewissen Communities schon drin ist.
Mhm.
Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt begeisterter Hobbykletterer, bin seit Jahren in Boulderhallen unterwegs und bin ein zig in verschiedenen Kletterforen unterwegs. Mhm.
Ja, dann bist du in den Foren, dann kannst du das da verlinken.
Ja, da kenne dich da vielleicht auch global Leute, genau, und so.
Mhm.
Weil,
man wenn braucht ich jetzt, halt so einen Aufhänger.
Ja, man braucht halt so eine gewisse Grundbekanntheit irgendwo.
Mhm.
Oder ja, so eine Art Vertrauensverhältnis zu den Leuten.
Genau. Na ja, klar, die Leute wollen wissen, bevor sie einem folgen bei Twitter, wollen wissen, was ist das für einer. Und wenn das da nicht so klar ist, wie man da ist, wie man da steht, dann kann es schnell passieren, dass die Leute dann zurückhaltend sind beim Folgen. Ja. Was ich denke, war weiß, was das für ein Irrer ist.
Ja.
Ne? Und wenn man aber weiß, ach, das ist der und den kenne ich ja, dann nimmt man auch in Kauf, wenn der dann ein bisschen irre ist,
ja,
den anderen folgt.
Wobei, ich muss ja sagen, wenn wir gerade beim Followen sind,
ja,
also beim Abonnieren von Kanälen oder Subscriben, wie es ja im Englischen YouTube heißt,
ja,
man sollte da, finde ich, nicht zurückhaltend sein.
Wie meinst du das?
Wenn man den YouTuber ein bisschen mag oder unterstützen will, ist das Einfachste, was man machen kann, diesen zu abonnieren.
Genau, ja, das mache ich
und
auch.
Ja,
genau.
Ich mache das relativ viel, auch bei Kanälen, die ich gar nicht mal so oft sehe.
Mhm.
Früher habe ich es quasi gar nicht gemacht, aber jetzt, so in letzter Zeit, weil es ist was, es kostet dir nichts.
Mhm.
Es kostet dir einen Klick und es ist die beste Unterstützung, die man gerade kleinen Kanälen machen kann.
Ja, das tue ich ja auch und wird nicht immer gutiert.
Ja.
Ich habe ja in meinem privaten Kanal, gut, das ist eben mein privater Kanal, nicht der Kanal der Universität. Ich habe in meinem privaten Kanal Videos auch von meinen Lehrveranstaltungen, Screencasts, teilweise bei YouTube, das war mal so ein bisschen Experiment, also wer die wirklich haben will, ich habe alles da, was ich produziert habe, auch die schlechten Sachen bei archive.org, da kann man dann so was Komplettes sehen und wer meine Vorträge hören will, guckt lieber bei media.ccc.de, aber ich habe eben auch ein paar Mal bei YouTube eingestellt, weil Studenten gesagt haben, Mensch, also das ihre findet man immer so schlecht. Also archive.org sagte denen nichts, aber irgendwie jeder halbwegs lesen und schreiben kann, kennt YouTube. Und dann habe ich eben, um das den Studierenden zu erleichtern, habe ich die Sachen bei YouTube veröffentlicht, aber in meinem privaten Kanal und nicht in einem offiziellen oder Unika oder sonst was. Und da sind natürlich auch alle Leute dabei, die, da kann man natürlich auch sehen, wem ich folge, weil die Information ja nicht privat ist.
Kannst du aber privat schalten.
Aber ich will doch die Kanäle auch unterstützen.
Ja.
Dann ist es doch blöd, das geheim zu halten.
Ja. Nee.
Also wem ich da folge, das sind ja Kanäle, die ich unterstütze. Naja, und da war eben ein Kanal dabei, wird jetzt nicht verraten, ihr könnt ja selber klicken und mir gleich folgen. da war halt ein Kanal dabei, der vielleicht die Wohlanständigkeit so ein bisschen nicht trifft. Nun ist es immer harmlos bei YouTube, weil da ja sowieso nichts Böses gezeigt wird.
Ja.
No? Aber der Kanal hatte halt eine gewisse Ausstrahlung. Und da hat dann sofort jemand eine aufgeregte Followerin hat dann gleich geschrieben hier, ob mir das bewusst sei, dass ich da ja eben auch sowas hätte. Und Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben, ja, es sei mir wohl bewusst und es ist eben ein privater Kanal. Und da wird jetzt nicht die Meinung der Universität oder so also mit zum Ausdruck gebracht. Und ich denke mir immer, warum soll man nicht seine privaten Dinge, die man privat macht, oder was man privat bei YouTube unterstützt, dann auch öffentlich machen. Denn wie gesagt, YouTube ist immer wohl anständig. Hm. Da gibt es keine Gewalt, da gibt es keine Nacktheit, da gibt es nichts. Also gut, es ist amerikanisch. Also Nazis wird es wahrscheinlich geben bei YouTube.
Ja, es gibt genug Sachen, die es da nicht geben sollte.
Die es da nicht geben sollte, genau. Aber im Großen und Ganzen ist das bei YouTube alles harmlos und im Grunde sogar immer jugendfrei, beziehungsweise wenn es nicht jugendfrei ist, wird sofort gewarnt und abgeschaltet und so.
Ja.
Also das ist, da ist YouTube ja sehr, sehr strikt und von daher finde ich, ja, muss man halt mit umgehen. Aber man sieht eben, dass die Leute da unterschiedliche Einstellungen haben und dass, ja, das eben das mit dem Unterstützen. Also dadurch, dass man irgendwelchen Leuten folgt, gibt man natürlich auch viel von sich preis, also was einen interessiert und so. Und das muss man eben auch mit einrechnen.
Ja.
Und da muss man dann auch dazu stehen. Also es ist sicherlich auch ein Privacy-Problem bei YouTube. Aber das ist sowieso. Denn selbst wenn man irgendwas verdeckt macht, Google weiß es sowieso.
Ja.
Und das ist natürlich ein großes Problem, klar. Und du hast ja schon auf diese ganzen Algorithmen und so verwiesen, die auch schwierig sind. Ja, gibt es Alternativen zu YouTube?
Es gibt, ich meine, es gibt ja noch eine relativ alte Alternative, Vimeo gibt es ja zum Beispiel Vimeo, noch, aber genau. Ich war jetzt selber schon längere Zeit nicht mehr drauf.
Mhm.
Ich ab und zu komme ich mal, wenn ich irgendwo über irgendwelche Webseiten komme, auf Videos, die über Vimeo verlinkt sind.
Ja.
Aber ja, ich meine, so richtig große Alternativen gibt es zurzeit nicht.
Mhm.
Ja. Ich meine, es gibt theoretisch einige Firmen, die jederzeit, also einige Plattformen, die jederzeit eine Konkurrenz zu YouTube darstellen könnten.
Mhm. Mhm.
Da habe ich jetzt ganz gut Twitch im Hinterkopf.
Ja, Twitch.
Die ja quasi, ich meine, wir streamen jetzt hier gerade mehr oder weniger erfolgreich über YouTube.
Ja.
Und Twitch hat ja quasi diesen kompletten Streaming-Markt für sich, also diesen privaten Gamer und dergleichen Streaming-Markt für sich beansprucht.
Mhm.
Da sind die ja absoluter Platzhirsch.
Genau.
Und YouTube bietet zwar ja Streams an, aber nicht in diesem Umfang, wie man die auf Twitch findet. Und
ja.
Die bieten ja auch die Möglichkeit an, ältere Streams anzuschauen, Aufzeichnungen. Also die haben ja quasi die Technik, die ganze Infrastruktur, um Videos nicht gestreamte Videos anzubieten.
Mhm.
Also die könnten, wenn sie wollten, irgendwann YouTube da mal gefährlich werden.
Mhm.
Und es gibt natürlich auch andere Firmen wie Amazon oder Netflix oder dergleichen, die ja eine passende Infrastruktur in der Hinterhand hätten.
Mhm.
Und irgendwann vielleicht auch mal so ein Portal ausrollen könnte. Aber aktuell.
Naja, unsere öffentlich-rechtlichen Medien, finde ich, wenn die das mit dem Depublizieren nicht machen würden. Und das um es nochmal zu sagen, das Depublizieren war ja eine Reaktion auf die Beschwerden der Presse. Die halt Angst vor Konkurrenz durch die Mediatheken hatten. Aber im Grunde ist das mit dem Depublizieren, wenn sie die alten Inhalte alle noch hätten, also öffentlich, wenn die alle öffentlich werden, gäbe es dadurch nicht mehr Konkurrenz zu Printmedien. Also das könnte man wirklich machen.
Ja.
Und wenn das geschehen würde, dann hättest du einen so großen Fundus, die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, das wäre so ein Riesenfundus, dass du beschäftigt bist, dann brauchst du kein YouTube mehr.
Wobei es gibt ja genug Leute auf YouTube, die ja die Videos aus den Mediatheken rausrippen und auf YouTube stellen, damit die halt auch noch in Zukunft zu sehen sind.
Und das ist eigentlich das, was ich nicht so gut finde. Also klar, ich finde es gut, weil es auf der in den Mediatheken nicht geht. Aber wenn es in den Mediatheken ginge und man sicher wäre, die Sachen blieben dort, dann bräuchte man das nicht zu machen. Ne? Ja. Also das ist schon auch, also deshalb gibt es eine Konkurrenzsituation, die leider in Deutschland von den Öffentlich-Rechtlichen verschlafen wird, beziehungsweise von der Politik, weil die dieses blöde Depublizieren eingeführt haben. Ja. Aber wo wir gerade dabei sind, archive.org, habe ich vorhin schon erwähnt, wo ich meine ganzen Produktionen geladen habe. Das ist auch ein toller Fundus. Also jetzt nicht nur für meine Sachen, sondern da gibt es so viel an alten Filmen und also auch historischen Sachen. Also da kann man auch viel Zeit verbringen. Das Einzige, was ich finde, ist, dass archive.org, ich habe schon jetzt so länger nicht mehr geguckt, aber das Interface ist nicht so schön.
Ja, es ist sehr technisch, finde ich.
Und es gibt keine App und so. Also das ist.
Ja, die hätten die Infrastruktur im Hintergrund wahrscheinlich mittlerweile. Hm. Aber so das Frontend ist nicht sehr
schlimm. Es hat sich nicht verbessert.
Nee, es ist gut, wenn man direkt von extern auf einen Inhalt verlinkt. Mhm. Aber auf der Plattform selber nach Inhalten zu suchen, das ist nicht sehr komfortabel. Aber ja, ich meine, ich fände jetzt aus YouTube, also aus Influencer-Sicht raus schön, wenn es auch einfach einen Konkurrenz zu YouTube geben würde. Ja,
genau.
Weil dadurch, dass halt YouTube der Monopolist ist.
Twitch ist schon.
Ja, aber halt eben jetzt, sagen wir mal, in den nicht gestreamten Sachen. Nach wie vor der Monopolist, geben die halt auch sehr den Ton vor.
Ja.
Und es gibt ja mittlerweile sehr viele Leute, die hauptberuflich ihr Geld darüber verdienen und die sind halt auf diese eine Plattform angewiesen.
Mhm.
Das ist halt, würde mir ziemliche Bauchschmerzen bereiten, wenn ich davon abhängig wäre.
Ja.
Von einer großen Firma abhängig zu sein, die bestimmt, wie viel Geld ich verdienen kann.
Aber wenn man das mit Patreon macht, dann kann man doch Patreon auch bei Vimeo,
Twitch, die gibt's auch, aber
sogar bei archive.org.
Na klar, es gibt mittlerweile diese Möglichkeiten. Wie gesagt, Patreon wurde ja von einem Musiker der auch auf YouTube Videos, wie hieß denn der? Bumblemoose heißt die Band. Einer von denen, es ist eine Ehepaar, die Musik macht, und einer von den beiden hat dieses Art Patreon mitgegründet, halt eben mit dem Hintergedanken gemacht, um halt eben ihre Videos zu finanzieren. Mhm. Diese Homemade, damals haben die noch sehr viel Home, mittlerweile machen sie das professioneller, haben die halt ihre Musikvideos produziert. Und das war halt noch aus der Zeit, bevor es bei YouTube richtige Monetarisierung gab.
Mhm.
Ich meine, YouTube hatte schon relativ früh die Möglichkeit, aber damals musste es so richtig groß sein und da haben dann auch Kanäle, die über Jahre schon existiert haben, mit mehreren tausend Abonnementen, sind da einfach bei dieser Prüfung durchgefallen und wurden dann nicht in das Partnerprogramm aufgenommen, und der hat es halt eben quasi mit Patreon, mit dieser Plattform umgangen.
Mhm.
Ich meine, das ist auch für viele YouTuber ein sehr guter, sicherer Nebenverdienst, weil diese Werbeeinnahmen, die schwanken sehr.
Naja.
Und Patreon, das ist halt einfach so ein festes Einkommen für die.
Ja.
Aber natürlich, dadurch, dass YouTube der Monopolist ist und der Otto Normalverbraucher halt nur auf YouTube surft und nicht auf anderen Plattformen wie Vimeo oder so, werden da natürlich die Videos, die man macht, nicht gefunden.
Ja, ich sag's ja, ich habe ja meinen Studenten das auf allen möglichen, also wie gesagt, archive.org und alles überall angeboten, aber sie wollten am Ende YouTube.
Ja, das ist halt, das ist das, was sie kennen.
Naja.
Das ist halt, das hat die größte Verbreitung. Es ist quasi jeder, also ich schätze mal, fast jeder auf der Welt, der das Internet nutzt, kennt heutzutage YouTube.
Mhm.
Ja. Da ist ja eigentlich kein Weg mehr dran vorbei.
Mhm. Ja.
Vor allem, weil die meisten Menschen ja nach wie vor das Internet nur zur Unterhaltung verwenden.
Mhm.
Und YouTube ist eine der umfangreichsten Unterhaltungsmöglichkeiten, die man so hat.
Ja, das stimmt.
Ja, und von daher haben es halt einfach andere, selbst etablierte Plattformen wie Vimeo oder so, einfach schwierig, irgendwie sich bei anderen Nutzern bekannt zu machen.
Ja. Ja, ich gucke gerade bei archive.org, die haben ja wahnsinnig viele. Ja. Alleine ein Fernseharchiv mit über 9 Millionen Einträgen. Das ist schon Es ist außerordentlich groß.
Es ist schon enorm, was die haben.
Aber was haben die insgesamt an Filmen? Hier kann man es auch nochmal sehen. 7 Millionen Filme. Ja. Also das ist 13 Millionen Musikstücke. Also das ist so irre viel. Aber das Interface ist...
Ja, das ist...
Die App ist nix. Also, es gibt keine App, also meines Wissens jedenfalls.
Müsste ich jetzt auch nicht.
Das ist irgendwie... nicht schön. Also da könnte man dran arbeiten.
Ja. Also ich meine, ich bin jetzt seit 20 Jahren im Internet unterwegs. Mir ist sicher, dass es wird YouTube nicht ewig geben.
Mhm.
Und es wird irgendwann was kommen, das YouTube ersetzt.
Mhm.
Das war bisher immer so.
Ja.
Und das wird ja auch so sein. Vielleicht werden mittlerweile die Abstände, wo das passiert, länger.
Ja, weil du hast halt mit Google oder Alphabet wirklich eine Einrichtung, die alles kontrolliert.
Ja, aber...
Und das ist halt wirklich, das aufzubrechen, da brauchst du am Ende irgendwie einen Gesetzgeber, aber wie willst du das machen?
Ja, da gab es ja auch schon genug, genug Urteilssprüche und dergleichen, und am Ende wurden die dann doch wieder umgangen und ja. Nee, aber ich meine, es gibt ja immer wieder mal Plattformen, die herauskommen. Ich meine, zuletzt ist ja vor einigen Jahren dieses TikTok aufgekommen,
was
glaube ich, aus China kommt sogar. Das ja auch quasi als Kurzvideodienst kommt und also...
Ja, und auch immer mehr dazu gewinnt.
Ja, immer mehr
dazu. Die benutzen auch zum Beispiel, also neulich hatte mir jemand mal so einen Link auf TikTok geschickt, das war... einen Ausschnitt aus einem Sketch, den ich schon mal gesehen hatte, und dann habe ich nach dem Sketch gesucht und dann habe ich auch tatsächlich den Gesamtsketch gefunden, glaube ich, bei YouTube. Aber da kannst du sehen, da gibt es Möglichkeiten, und der Ansatz von TikTok, das ist meine Autokorrektur, TikTok mit TomTom, also das ist
Das ist schon lang.
So ist das hier. Ja. Das ist Apple. Die wollen TikTok nicht. Naja, aber da gibt es dann eben schon Möglichkeiten. Da hast du recht. Das könnte sich natürlich dann auch...
es wird sich irgendwann ändern. Also YouTube wird irgendwann durch andere Sachen ersetzt werden. Mhm. Vielleicht, ja, keine Ahnung, wie das dann in Zukunft aussehen wird. Ich meine... ist auf jeden Fall interessant, aber jetzt aktuell ist halt einfach YouTube die Hauptplattform für Videos, vor allem für selbstproduzierte Videos und halt auch für diese ganzen YouTube, die ja aktuell ja YouTuber heißen, für diese ganzen Influencer, die halt selber ihr Wissen oder was auch immer sie machen, halt eben mit der Welt teilen möchten.
Naja, Google wird es versuchen zu verhindern. Ich kann das erstmal machen, indem Suchergebnisse manipuliert werden. Und dann kann natürlich Google auch hergehen, also Alphabet, die haben so viel Geld, die können dann auch irgendein Startup schnell mal aufkaufen.
Ja. Was sie ja auch regelmäßig bei sich tun.
Genau.
Das ist ja, heutzutage kann man sich ja sicher sein. Ich meine, vor einigen Jahren ja das mit diesem Instagram, bevor man hatte dann damals ruckzuck Facebook aufgekauft.
Genau, die haben sofort gemerkt, das macht uns Konkurrenz.
Ja.
Die Leute sind lieber auf Instagram als bei Facebook, und dann haben sie für Instagram, haben sie viel Geld in die Hand genommen und Instagram aufgekauft.
Ja, und YouTube macht, also Google macht das ja auch so, die warten drauf, wenn irgendwo was aufpoppt. Dann wird so schnell wie möglich versucht, das aufzukaufen, bevor Facebook, Amazon oder irgendein anderer kommt von den Großen und das macht. Und
ja,
das ist leider, ich finde das eigentlich eher negativ, weil es halt irgendwie das Ganze ja wieder mehr in den wieder nur die Monopolisten dran profitieren.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, da müsste eigentlich irgendwann mal der Gesetzgeber einschreiten, irgendwelche Kartellämter oder dergleichen. Und aber sagen, nö, Moment, geht nicht. Ihr seid schon groß genug.
Ja, klar. Gut, es gibt immer mal so Punkte, wo ich mich wundere, dass Amazon bestimmte Sachen gar nicht sieht oder übersieht. Nicht Amazon, Alphabet. Und da habe ich dann schon Hoffnung, dass auf diese Weise vielleicht dann doch ja, was entsprechend passiert.
Ja. Wobei zurzeit kopieren sie sich ja eh nur alle gegenseitig selbst.
Mhm.
Ich meine, YouTube hat es ja vor kurzem das wunderbare neue Feature der Shorts eingeführt.
Ja, ja, wegen TikTok.
Ja, wegen TikTok. Ganz, ich meine, nachdem Instagram ja diese Stories eingeführt hatte und WhatsApp auch dieses, also ist ja quasi ja eh alles beide Facebook, und ich weiß nicht, ob es auf Facebook auch ein Äquivalent gibt.
Naja, bestimmt. Twitter hat dann die Stories von Instagram nachmachen wollen, schaffen es jetzt ja wieder ab. Das ist ja auch interessant.
Ja, die schaffen es jetzt wieder ab, aber
also die anderen, gesehen haben, das bringt nichts, das habe ich gleich gesagt.
Die anderen versuchen sich halt immer irgendwie zur Zeit alle zu kopieren. So nach dem Motto, wir können euch nicht kaufen, also machen wir euch nach.
Naja.
Es ist halt, finde ich, nicht eine sehr innovative Denkleistung. Nee,
ist nicht sehr innovativ. Da muss man sich eben tatsächlich mal was Neues überlegen.
Ja. Vor allem ich dieses System der Shorts auf YouTube jetzt noch nicht so ganz durchschaut habe, weil anscheinend kannst du jetzt ja aus Videos Schnipsel rausschneiden und diese dann irgendwie eigenständig veröffentlichen, auch wenn du dieses Video, glaube ich, gar nicht selbst gehört. Ich muss mir das mal anschauen.
Ja, ich habe es mir auch noch nicht angeschaut,
aber
ich habe davon gehört. Und
es hört sich auf jeden Fall merkwürdig an. Und
Ja, gibt es noch was Wichtiges als Botschaft, das du den Hörern mitgeben willst?
Irgendwas Wichtiges? Naja, also ich...
Was wir nicht angesprochen haben oder so.
Wir haben jetzt, glaube ich, relativ viel angesprochen.
Ja, ich denke auch.
Wir könnten vielleicht höchstens nochmal so eine kleine, also vielleicht, was ich mir überlegt habe, so eine kleine Empfehlungsrunde von verschiedenen YouTubern, die wir so folgen oder die mir empfehlen könnten.
Ja, gut,
machen.
Dann machen wir das.
Und was ich... Ja, mach mal erstmal das, und danach würde ich nochmal gerne was so an sich in die Welt zu YouTube raussagen. Also zu den Leuten, die Interesse haben, da vielleicht selber aktiv zu werden.
Das machen wir. Da machen wir dann auch eine Kapitelmarke.
Ja.
Ja, dann kommen wir mal zu unseren YouTube-Empfehlungen. Leg mal los.
Ein paar Kanäle, die ich empfehlen kann. Man muss dazu sagen, ich glaube, die meisten meiner YouTube-Kanäle sind, glaube ich, tatsächlich englischsprachige YouTube-Kanäle. Aber okay, welche kann ich mal empfehlen? Also ein Kanal, den ich sehr gern schaue, ein junger Amerikaner, der auch sehr gern wie ich komische alte Autos fährt.
Mhm.
Sowas wie, er besitzt selber einen Trabi und andere sehr lustige Fahrzeuge. Der Kanal heißt Age in Wheels.
Mhm.
Sehr zu empfehlen. Er hat auch einen Zweitkanal, in dem er Holz macht. Der heißt, glaube ich, wie heißt der? Du kannst kurz mal nachgucken. Ander Dunn.
Mhm.
Weil der Mann heißt Robert Dunn.
Mhm.
Netter Kerl. Ja, den kann ich sehr empfehlen, wenn man auf Autos und auf Holzbearbeitung steht. Die beiden Kanäle, die ich sehr oft schaue. Dann ein Kanal von einem Engländer, den man sich auch mal anschauen sollte. Atomic Shrimp.
Mhm. Ja, ist bekannt.
Der macht, auf was er gerade Lust hat. Der macht viel über Scam, also über Scammer tut er viel aufklären, dann zeigt er mal irgendwelche Dosensachen oder geht in den Wald, sammelt irgendwelche Pilze. Hat eigentlich sehr nette Videos. Dann natürlich für die technischen Leute, ich meine, du hast ja wahrscheinlich eh sehr viel Hörer aus dem CCC-Umfeld und sehr viel Hacker.
Ja.
Wird wahrscheinlich bei denen auch bekannt sein. Der Kanal bigclive.com.
Mhm.
Ja. Der tut gern so China-Hardware und so zerlegen und mal die und dann halt mal die Hardware zeigen, wie die funktioniert. Sehr angenehmer Geselle zum Anschauen. Dann, was kann ich noch empfehlen? Ein Kanal, den ich oft gern schaue. Genau hier, Bohemian Kitchen.
Mhm.
Was, kurz mal, welchen Namen Bohemian Kitchen sagt? Was stellst du dir darunter vor?
Eigentlich würde ich mir darunter vorstellen, dass es da was zu essen gibt.
Ja, das ist schon mal richtig. Aber das ist ein Kanal von einem Koreaner, der nach Marokko ausgewandert ist und nun quasi durch Marokko reist und da die leckersten Sachen zeigt.
Mhm.
Das ist sehr sehenswert, vor allem wenn man, wie ich, gerne in Marokko ist. Dann mal gucken, was haben wir denn noch an Kanälen, die wir vorstellen sollen. Dann mehr so unterhaltenden Kanal, den ich sehr gerne schaue, ist Fact Fiend.
Mhm.
Ist ein Engländer, der so, ich sag mal, so Trivia-Wissen, so sinnlose sinnloses Wissen über irgendwas darüber sehr nette Videos machen.
Mhm. Ja, das ist interessant.
Ja, wenn man, ist einfach nette Abendunterhaltung, wenn man mal irgendwie so ein paar Videos pinchen will, so die nebenbei mitlaufen.
Mhm.
Dann natürlich wettertechnische Sachen, Fran Blanche, kann ich sehr empfehlen.
Was? Ich hab's nicht
verstanden. Fran Blanche.
Achso, das hattest du vorhin schon mal genannt.
Ja, ja. Genau. Die macht, die hat auch eine sehr große Sammlung an historischer, also an alten Glühbirnen und dergleichen, die sie immer wieder mal zeigt.
Mhm.
Jetzt demnächst macht sie einen Zero-G-Flug, hat sie jetzt gebucht. Mit Filmcrew ist, glaube ich, ihr denn da, das, weil die ist auch ein totaler Space-Nerd und NASA-Fan und alles. Und ja, dann ein anderer großer Kanal, den wieder was komplett anderes, ist Ghost Town Living. Das ist ein Amerikaner, der hat vor 3 Jahren eine verlassene Minenstadt gekauft, in den überhalb vom Death Valley.
Mhm.
Und seit Anfang Corona, also seit 16 Monaten, lebt er jetzt Vollzeit in dieser Stadt.
Mhm.
Und fängt da an, die zu renovieren, fängt an, diese Minen zu erkunden und alles.
Mhm.
Und das ist ein, einfach zum Anschauen, erstmal dafür, dass er noch nie zuvor Videos gemacht hat, wie er selber sagt, macht er diese Videos sehr professionell und es ist einfach sehr schön anzuschauen.
Mhm.
Es ist ein wenig, hat eine schöne Mischung aus diesem Ungewissen, diesen Minen erkunden, dann ein bisschen was Restauriermäßiges, so diese, wenn er versucht, diese alten Hütten wieder aufzubauen.
Mhm.
Und landschaftlich, diese ganze Gegend da ums Death Valley rum, ist ja eh traumhaft.
Ja.
Also das ist was, wo ich sehr empfehlen kann. Dann mal ein deutscher Kanal, den ich empfehle, der sehr bekannt ist, ist der Held der Steine.
Ja.
Der ja
schon genannt haben wir auch schon.
Ja, der
Shownotes. Ich werde jetzt die einzelnen Empfehlungen nicht in die Shownotes schreiben,
nee, aber
weil das jeder ja bei YouTube selber finden kann. Aber die, die ich schon habe, sind
ja, ich mache jetzt ja auch nur eine kleine Auswahl aus denen, die ich hier so habe. Gibt es verschiedene. Dann wieder jetzt hier wieder was mehr in meinem Themenbereich ist Junkyard Dix.
Mhm.
Das ist ein junger Amerikaner, der mittlerweile den Hauptteil seiner Videos darüber macht, sogenannte Revivals zu machen.
Mhm.
Also die irgendwelche Scheunenfundautos nehmen und versucht, die wieder zum Laufen zu bekommen.
Ja, das ist ja in deinem.
Ist genau so mal. Also ich glaube, Leute, die meine Videos gern schauen, werden sich damit auch anfreunden können.
Mhm.
Das sind eigentlich nett gemachte Videos. Und man erfährt, vor allem, er nimmt sich auch, was ich sehr schön finde, er nimmt sich die Zeit und erklärt Sachen. Wie funktioniert so ein Vergaser?
Mhm.
Wie funktioniert dieses? Wie funktioniert das?
Mhm.
Also ich habe da sehr viel Wissen mittlerweile rausgezogen, das ich vorher nicht hatte, bei mal so diese großen V8-Vergasermotoren, das ist nicht meine Welt.
Mhm.
Aber durch diesen Kanal habe ich da wieder neues Wissen erlangt.
Ja, ja, das ist doch.
Genau, dann wieder dann was Computerlastiges ist LGR, ehemals Lazy Game Reviews.
Mhm.
Der macht sehr viel mit Retro-Hardware, alte DOS-PCs, alte DOS-Spiele und so und auch mal verschiedene merkwürdige PC-Zubehör der letzten 20, 30 Jahre zeigt. Mhm. Auch ein sehr schöner Kanal. Was habe ich denn noch?
Ja. Ich kann jetzt zwischendurch mal.
Ja, mach du mal.
Ein paar Empfehlungen abgeben. Jetzt habe ich zwar gerade wieder die Seite zugemacht, aber. Ja, also viele Sachen sind natürlich selbstverständlich, denen wahrscheinlich auch viele Leute folgen. Also MyLab zum Beispiel.
Ja, habe ich auch.
Ist so was so aus diesem Wissenschaftsjournalismusbereich. Also Mighty Nguyen Kim ist sehr bekannt und ich finde das MyLab immer gut. Also kann man sich eigentlich alle ansehen. Und klar, ich folge jetzt auch nicht so vielen Sachen, die ich dennoch häufig höre, weil ich einfach weiß, dass ich mir die anschaue, beziehungsweise weil YouTube mir die automatisch vorschlägt. Zum Beispiel Last Week Tonight. Dem Kanal folge ich nicht, aber ich sehe halt Last Week Tonight immer mal wieder, wenn ich mal so Lust habe, was Kurzes zu sehen. Und dann ist das, wird mir das schon angeboten von YouTube. Da brauche ich das gar nicht zu abonnieren. Oder ein ähnlicher Fall, was ich auch ab und zu mal höre, aber gar nicht abonniert habe, obwohl man es vielleicht unterstützen sollte und deshalb abonnieren sollte, ich mache es jetzt mal. Die Videos von Christian Solmecke, also Kanzlei WBS, wo es ja auch oft ums Urheberrecht geht und so. Und das ist natürlich, das finde ich, also nicht nur um Urheberrecht, aber um rechtliche Fragen, die aber oft sowas mit dem Nerd-Dasein zu tun haben. Also ich finde das sehr interessant.
Ja.
Was auch immer, wenn man mal so kurz so Sachen hören will. Ja, was habe ich dann noch? Gut, ich habe jetzt hier so ein paar Sachen, ein bisschen exotischerer Art, die dann vielleicht nicht jeder hören und sehen kann, also französische Sachen und so. Dann natürlich, weil ich ja Apfelgeräte nutze, die Apfelwelt. Das finde ich ganz lustig, weil das, ja, das ist so ein Österreicher, der das sehr trocken macht und ja, kann man sich neue, die neuen Betriebssysteme werden dann immer vorgestellt, wenn sie dann da sind, dann weiß man was Neues. Das ist ganz, ganz praktisch. Da gibt es noch einen, der so ähnlich ist und auch recht Apple-kritisch ist. Jetzt muss ich mal gucken, wieso kann ich jetzt meine Kanäle gar nicht sehen. Oder habe ich den gar nicht abonniert? Aber also es gibt da noch unter Umständen bessere Sachen, weil ich so ein bisschen das Problem habe bei der Apfelwelt, dass es auch so sehr Fanboy-mäßig ist. Und da gibt's, den finde ich jetzt nicht, warum finde ich den nicht? Da gibt's auch so ein bisschen kritischere Sachen. Ja, dann My Deep Guide. My Deep Guide ist ein, ja, ich glaube, der lebt in Amerika, aber das ist irgendwie jemand, glaube ich, aus dem ehemaligen Jugoslawien. Hat jedenfalls einen slawischen Akzent, der sich halt mit Tablets beschäftigt, also mit Tablets zum Draufschreiben, so wie Remarkable. Der hat damals auch sehr, sehr ausführlich über Remarkable berichtet, aber eben auch über Konkurrenzprodukte, die dann auch interessant sind. Jetzt muss ich mir immer da Abos gehen, da habe ich es dann. Ja, My Deep Guide, genau. Also das ist schon interessant.
Ja.
Ja, dann habe ich dich natürlich dabei. Ja, mein eigener Verein, Pereira, den ich schon erwähnt habe, hat natürlich auch einen Kanal mit leider sehr wenig Hörern oder Zuschauern bisher, was ich bedauere. Aber das ist natürlich auch, dem folge ich natürlich auch. Dann Barkonvent Berlin, weil ich für die sogar mal was gemacht habe, ehrenamtlich. Ein paar YouTube-Interviews. Und die haben, also wir haben das vom Genusskast aus gemacht, also Peter Hecke und ich. Und dann haben uns Leute vom Barkonvent dann auch gefilmt. Das heißt, es gab vor 3 Jahren oder was ganz viele kleinere Beiträge, wo wir dabei waren. Auf dem Barkonvent. Also ehrenamtlich. Das haben sie dann aber nicht mehr machen wollen, weil sie dann irgendeine Agentur beauftragt haben, die das dann so macht, dass man es sich nicht mehr anschauen kann. Ja, ich habe den Kanal immer noch abonniert. Einfach weil ich mal dabei war. Das ist der Grund. Ja, und sonst folge ich eigentlich den Empfehlungen, die so auf Twitter kommen oder auf anderen Kanälen, Mastodon oder was auch immer, und habe jetzt gar nicht so viele abonniert, aber das sollte ich ändern, da hast du ganz recht, weil man halt die Leute dann wirklich unterstützt.
Da kann ich dir gleich noch jemanden sagen, den du wahrscheinlich sogar kennst.
Ah, ich habe noch einen Tom Scott, das ist so jemand, der über Linguistik.
Der macht viel sehr gute Videos über Linguistik.
Dem folge ich auch.
Der macht ja viele mit der Gretchen McCulloch, oder wie heißt die, zusammen. Also die schreibt im Hintergrund und er trägt es vor.
Mhm.
Ist ja eine sehr berühmte Linguistin aus den USA.
Mhm.
Ja. Und der hat auch sonst an sich sehr interessante Videos.
Mhm.
Den folge ich auch. Ja, das aber wie man, den ich dir jetzt gerade gleich direkt empfehlen kann, ja, den bitte. Du sogar persönlich kennst, wo ich selber erst gestern auf dem Kanal gestoßen bin.
Ja, da bin ich gespannt.
Ist der Herr Simon Kowalewski.
Ah, ja, den kenne ich.
Der hat auch einen sehr technisch lastigen
Der Hacker. War hier öfter mit sehr abgefahrenen Themen auch bei Netkultur.
Ja, ja. Da bin ich zufälligerweise drauf gestoßen, dass der ja auch ein ungefähr genauso, also sogar ein paar Zuschauer mehr als ich hat. Aber den solltest du auch mit abonnieren. Einfach, weil die Abos unterstützen die YouTuber.
Ja.
Ohne, dass man viel dafür macht.
Das werde ich machen.
Ja.
Guter Tipp.
Genau.
Das mache ich.
Und dann, ja genau, was habe ich noch so als Vorschläge? Ich habe da noch, ich habe einige Kanäle, die ich abonniere. Ich könnte jetzt noch den Lockpicking Lawyer, der sehr bekannt ist, empfehlen. Der ist ein sehr, sehr begnadeter Lockpicker. Also der, also wie das Wort jetzt nicht begläufig ist, der tut Schlösser knacken, also mit Dietrichen aufmachen. Kann der sehr gut und der zeigt gut, dass man öfters mal zweimal drüber nachdenken sollte, wenn man sich ein Fahrradschloss kauft, welches man kauft. Sehr unterhaltsam, sehr kurze, unterhaltsame Videos. Dann wen habe ich hier noch, was noch interessant sein könnte für die Zuhörer, besser gesagt. Genau, dann auch mal was mehr Reise. Ich verfolge auch ein paar Reisevideos. Da ist unter anderem Nomads Trails. Das waren zwei, also sind zwei Finnen, die sind Ende 2019 aufgebrochen und wollten eine 10 Jahre Weltreise mit ihren Fahrrädern machen. Sind angefangen durch Europa zu fahren, Westafrika, sind jetzt aber dann wegen Corona in Guinea-Bissau gestrandet. Nee, nicht Guinea-Bissau, stopp, in Gambia sind sie gestrandet. Haben da fast ein Jahr lang gelebt. Sind jetzt zurück nach Finnland und warten jetzt die ganze Zeit darauf, dass sie dann weiterfahren können. Dann natürlich, was ich empfehlen kann, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, ist One Way Travel bei Dustin Diesel. War sie ja sozusagen mein Partnerkanal.
Ja.
Mit dem ich auch, sobald wir unsere nächste Reise machen können, wir haben ja eine Tour von über die komplette westafrikanische Küste geplant, von Marokko bis Südafrika. Die wir dann auf unseren Kanälen auch in Videos mehr oder weniger live, also man kann hautnah dabei sein, wie wir fahren, präsentieren werden.
Wann werdet ihr das machen? Sobald es geht.
Sobald es geht, das ist aktuell so ungewiss. Ja, wir hatten es geplant für Januar 2021 jetzt, aber das ist ja total hinfällig. 2022 ist auch definitiv nicht. 2023 vielleicht, aber wahrscheinlich eher 2024 erst. Weil man kann nicht sagen, welche Grenzen das offen sind, welche nicht. Und das ist gerade sehr, sehr schwierig zu sagen. Genau, dann noch, was kann ich noch empfehlen? Genau, dann noch mal wieder was Technisches. Techmoan habe ich ja vorhin schon gesagt. Dann andere technische Kanäle gibt es noch. Technology Connections. Der 8-Bit-Guy. Dann jetzt wieder, weil ich ja gerne noch ein paar Reisekanäle empfehlen würde, ist von einem Australier, The Road Shows Me. Fast 3 Jahre lang ist er mit seinem Jeep quer durch Afrika gefahren. Hat den kompletten afrikanischen Kontinent bereist, hat darüber ein paar Videos gemacht. Macht jetzt immer wieder Videos, wie er quasi Leuten so wegen Tipps gibt beim Overlanding. Also Overlanding ist ja hier mit dem Auto lange Reisen machen. Und jetzt ist er gerade nach Australien geflogen. Er lebt normalerweise in Kanada. Er hat auch hier diese ganze Quarantäne jetzt durchgemacht, darüber eine sehr schöne Videoserie gemacht. Und baut sich jetzt gerade in Australien einen neuen Jeep auf, um dann damit mindestens 1-2 Jahre lang den australischen Kontinent zu bereisen.
Ja, sehr schön.
Der macht auch sehr interessante Videos. Dann natürlich dann andere Reisevideos, haben wir auch vorhin erwähnt, der Tim Treffeler. der macht ja hauptsächlich in letzter Zeit mehr viel Europa, beziehungsweise zurzeit sehr viel Frankreich, weil er halt nicht rauskommt.
Ja.
Aber es sind sehr nette, schöne Videos.
Ich habe jetzt den wieder rausgefunden, den ich nicht abonniert hatte, fälschlicherweise, ja. Aber mal sehe. Jetzt habe ich ihn auch abonniert. Technik Faultier, das war der, der ein bisschen kritischer auch an den Apple-Geräten mal rummäkelt und an der Preispolitik und nicht so ganz. Apfelwelt ist mir ein Tick zu Fanboy-mäßig, aber ich habe es trotzdem abonniert. Ja. So.
Ja, aber ich glaube, ich höre jetzt mal auf mit den Vorschlägen, sonst sitzen wir hier in der Stunde
viele.
Noch.
Ja,
es
sind viele.
Es sind viele. Wobei ich gar nicht.
Ich habe das auch nicht mitgeschrieben für die Shownotes. Weil
nee.
Und die kamen bei dir so.
Ich könnte. Also ich, wobei ich der Meinung bin, ich habe gar nicht so viele Kanäle abonniert. Also mich überrascht gerade die Liste doch, dass es so lang ist.
Ja.
Weil ich versuche auch, also ich versuche nicht alles auf YouTube mitzuschauen, was so gibt. Mhm. Also es gibt sehr viele große YouTuber, die ich gar nicht schaue. Aber ich will auch nicht, dass das von meinem Konsum überhand nimmt.
Naja, klar.
Also ich bin ganz froh, dass ich dann irgendwann am Abend, wenn ich dann mal so abends da sitze und YouTube schaue, dass dann so nach einer Stunde oder zwei mal so der Punkt kommt, wo ich alle aktuellen Videos durch habe und dann einfach mal Schluss ist.
Ja, ja.
Und ich dann erst wieder ein, zwei Tage warten muss, bis wieder neue Videos von diesen YouTubern kommen.
Ja, ja.
Weil es ist sonst wie bei Netflix, dann kommst du gar nicht mehr los vom Gerät.
Kommst nicht mehr los, das stimmt. Das ist wahr. Ja. Ja, schön. Also da haben wir doch ein paar schöne Empfehlungen auch. Und du wolltest noch was Grundsätzliches zu
was heißt was Grundsätzliches? Ich wollte immer noch mal so eine allgemeine Empfehlung ausstellen. Weil ich jetzt schon von ein paar Leuten in meinem Umkreis gefragt worden bin, was man denn so braucht, um so YouTube-Videos zu machen, wo wir jetzt ja auch drüber eingegangen sind. Mhm. Und ich kann jedem einfach nur empfehlen, es einfach mal auszuprobieren.
Ja.
Das ist egal, was es ist, ob ihr jetzt irgendwas zu Hause bastelt, ob ihr euer Zimmer neu streicht, ob ihr irgendwo hinfahrt, irgendwas zu, keine Ahnung, was euch gerade auf dem Herzen nicht zu sagen habt, ob ihr einfach nur eure Katze filmen wollt, wie sie lustige Purzelbäume macht.
Mhm.
Ist egal.
Ja.
Ja. Einfach mal filmen und so, ich meine, Google-Konto hat eh jeder fast und damit automatisch hast du ein YouTube-Konto, auf dem du Videos hochladen kannst.
Mhm.
Probier es einfach mal aus. Es muss gar nicht so professionell sein. Mhm. YouTube verzeiht, also was heißt verzeiht, es gehört eigentlich, dass es auf YouTube alles nicht ganz so professionell ist, gehört eher zum guten Ton. Mhm. Zu professionelle Videos schrecken eher ab.
Mhm.
Und dann, weil ich fände es toll, wenn einfach mal mehr Leute da mitmachen würden.
Ja.
Es kann nur interessant werden.
Mhm. Genau. Ja, das ist ein gutes Schlusswort eigentlich. Und wir haben schon lange gesprochen und ich habe auch inzwischen Hunger, wie man merkt, weil ich hier angefangen habe, die von dir mitgebrachten Oliven zu essen, was sich nicht gut anhört im Sound. Ich hoffe, dass wir das auch verziehen. Aber du hast vollkommen recht, man sollte einfach anfangen.
Ja.
Ob das Podcasts sind oder Videos, es ist einfach alles machbar und man braucht heute eigentlich gar nicht mehr viel. Es reicht eben meistens ein Smartphone und dann geht das schon.
Ja.
Und deshalb, nehmen wir das als Schlusswort.
Ja.
Vielen Dank, Christian.
Ich habe zu danken. Ich fand es wieder mal sehr, sehr nett, mit dir zu sprechen.
Ja, und das war schön. Genau.
Ja.
Und jetzt eben auch den Zuschauern vielen Dank. Und inzwischen läuft ja auch das Publikum ein im Hackerspace. Ja. Im überschaubaren Maße, weil ja noch nicht richtig geöffnet ist. Und dann verabschieden wir uns. Also, tschüss.
Adi.